Hallo, hier ist Micha. Heute ist Dienstag, der 15. November und ich bin immer noch sehr, sehr krank. Ich habe heute einen Arzttermin und falls der mich ins Krankenhaus schickt und ich dann nicht mehr die Möglichkeit haben sollte, eine Folge aufzunehmen, bereite ich das hier einfach mal vor, damit es sich selbst veröffentlicht, damit wir zumindest irgendwas raushauen können. Und jetzt kommt der gesunde Micha von ein paar Monaten, der euch erklärt, warum der Anfang der Folge anders klingt als der Rest.
Die folgende Episode haben Dennis und ich schon vor Monaten angefangen aufzunehmen. Dann haben wir angefangen, den Film zu sehen und das zog sich dann ein bisschen hin. Nicht, weil er schlecht wäre, einfach weil wir einfach wirklich zu wenig Zeit hatten für alles. Die eigentliche Besprechung des Films hat eine deutlich bessere Tonqualität als der Teil, den wir am Anfang aufgenommen haben. Das nur vorneweg. Und jetzt viel Spaß mit Eternals. Hallo und willkommen zu Movievigilantes.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Dennis Kautz.
Und schon seit dem 12. Januar 2022 ist Eternals auf Disney+. Das heißt, wir können ihn endlich sehen, ohne Innenräume voller haushaltsfremder Personen besuchen zu müssen, die dann auch noch nicht mal die ganze Zeit Maske tragen. Willkommen also zu einer weiteren Bonus-Episode. Und heute geht es ganz um Jack the King Kirby. Der wurde im August 1917 als Jacob Kurtzberg in New York City geboren. Mit 19 fing er an, Comicstrips zu zeichnen, erst unter dem Pseudonym Jack Curtis, später dann als Kurt Davis, Ted Gray und ein paar andere Namen, bis er sich auf Jack Kirby festlegte. Ein amerikanisch klingender Name brachte einfach bessere Arbeitschancen, da können dir Gastarbeiter-Enkelkinder in Deutschland heute ein Lied von singen. Kirby wird manchmal als späte Erfolgsstory aufgezählt, denn er war schon Mitte 40, als er zusammen mit Lee und Ditko das Silver Age Marvel-Universum erschuf. Aber dabei wird übersehen, dass er im Alter von gerade mal 23 Jahren zusammen mit Joe Simon Captain America erfunden hatte. Das habe ich im Detail schon in Folge 51 besprochen. Ich muss nochmal erwähnen, dass Simon und er, den guten Steve, die menschliche Verkörperung der USA selbst schon gegen Nazis hatte kämpfen lassen, bevor die Vereinigten Staaten offiziell in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben. Und als Nazi-Sympathisanten in New York City die selbsternannte Silver Legion of America an den Büros von Timely Comics, wie Marvel damals noch hieß, auftauchten, um dem Zeichner des Antifaschisten Captain America zu dritt Prügel anzudrohen. Da krempelte er sich die Ärmel hoch und eilte zu ihnen ins Erdgeschoss.
Bitte was?
Davon dann doch beeindruckt, haben sich die Penner dann aber verpisst, bevor er bei ihnen ankam.
Wow! Don't mess with the Kirby.
Ja. Weil Timely Comics immer wieder diverse Schlupflöcher fanden, um zu vermeiden, den angestellten Autoren und Zeichnern das vereinbarte Geld zu bezahlen, wechselten Simon und er nach einer Weile zum Konkurrenten National, heute besser bekannt als Detective Comics Comics. 1943 wurde Kirby dann eingezogen und er konnte endlich das machen, was er schon in New York City immer gewollt hatte. Er konnte Nazis aufs Maul hauen, wie es einst seine Figur Captain America getan hatte. Wobei er hauptsächlich als Späher vor dem Rest seiner Truppe losgeschickt wurde, um das Gebiet zu erkunden, Karten zu zeichnen und die Gegend zu skizzieren.
Wow!
Aber eben halt nicht nur. Tatsächlich hat er bei seinen Erkundungen ein Konzentrationslager entdeckt und dann zusammen mit seinem Trupp befreit. Ich weiß leider nicht welches. Dieses Detail erschien seinen meisten amerikanischen Biografen nicht wichtig genug. Aber Jack Kirby ist wirklich eine fucking Legende in allen Belangen.
Wow, der reiht sich gerade bei meinen Fan-Favorite-Persönlichkeiten direkt neben Christopher Lee ein.
Ja, vergleichbar.
Ja, eben.
Zurück in Amerika titschte Kirby von Verlag zu Verlag und von Genre zu Genre. Superhelden, Western, Romcoms, Monster, nichts war vor seinem Bleistift sicher. Wie er mit minimaler schriftstellerischer Unterstützung, aber dafür mit sehr viel Hype durch Stan Lee, fast im Alleingang das Silver Age der Marvel Comics einläutete, hatte ich schon in Folge 30 erzählt. Kirby zeichnete über 100 Ausgaben der Fantastic Four in Folge und parallel dazu noch unzählige Hefte Hulk, Thor, Iron Man, die Debüts der Avengers und der X-Men, Plus-Geschichten in Marvels diversen Anthologien. Außerdem nicht wenige Cover, wie zum Beispiel das zu Amazing Fantasy 15, dem Debüt von einem unwichtigen Charakter namens Spider-Man.
Ah, okay.
Und schon wieder zerstritt er sich mit dem Verlag. Die Bezahlung war mittlerweile einigermaßen in Ordnung. Vor allen Dingen hatte er halt wirklich einen gewaltigen Output, das läpperte.
Ey, das ist ja auf einem Level, ich will jetzt nicht Mangakas über Zeichner von westlichen Comics stellen, aber was Mangakas zum Teil abliefern, das ist richtig krass. Wenn du jetzt mal, oder von One Piece, der 20 Jahre lang Woche für Woche gezeichnet hat. Das ist schon ein Level, da kommen die meisten Zeichner nicht ran, die westliche Sachen machen.
Naja, Kirby macht das halt echt schon seit den 30ern.
Ja, also eben.
Machte das.
Eben, das ist so der erste, wo ich sage, wow, der kommt auf ein Level von einem Mangaka.
Ich glaube, der stellt sogar viele Mangaka in den Schatten und er hatte keine Assistenten, die ihn unterstützt haben.
Naja.
Schon wieder zerstritt er sich mit dem Verlag. Die Bezahlung war mittlerweile einigermaßen in Ordnung, vor allen Dingen läpperte sich das durch den ganzen Output, den er hatte. Aber vertraglich standen Kirby die Originalseiten zu, die er für die ganzen Hefte gezeichnet hatte. Marvel durfte das Artwork natürlich reproduzieren und die Geschichten drucken, aber das Papier, auf das Kirby zeichnete, sollte danach laut Vertrag zurück in seinen Besitz übergehen, damit er es entweder aufbewahren konnte oder an Sammler verkaufen konnte oder seinen Kindern schenken konnte. Aber Marvel verkaufte die ganzen Seiten einfach unerlaubt selbst weiter, machte enorm Geld damit und ließ Jack leer ausgehen. Darüber hinaus blieb der Verlag standhaft dabei, Stan als alleinigen Autor der Geschichten zu nennen, obwohl Jack die Hefte meistens selbst im Alleingang produzierte und Stan hinterher bloß die Sprechblasen mit Dialogen füllte, und selbst die waren nicht selten schon von Kirby vorformuliert und an die Ränder der Comicseiten gekritzelt gewesen. Was man Stan zugute halten muss, ist dieser unglaubliche Hype, den er aufgebaut hatte und mit dem er Jack Kirbys Comics dann beworben hatte.
Mhm. Das ist ja mal das, dass Stan Lee war ja, das hört sich jetzt so doof an, aber mehr so der Posterboy für Marvel, der so quasi nach außen hin so die Figur war, die das alles so angetrieben hat und sowas alles.
Stan Lee war der P.T. Barnum.
Oder
der Greatest Showman.
Der Cheerleader von Marvel quasi.
Ja.
Ja, aber das macht ihn ja nicht weniger cool deswegen.
Er hatte halt auch Einfluss auf die Figur.
Ja.
Ganz klar. Und er hatte auch an den Stories mitgeschrieben, oft genug. Aber viele Leute unterschätzen halt wirklich bis heute, was Kirby für einen Einfluss auf das Marvel Silver Age hatte. Und dann war da auch noch die Frage nach den Rechten an den Figuren, an deren Entstehung Kirby immer mindestens beteiligt war, wenn er sie nicht sogar komplett alleine erschaffen hatte. Dieser Rechtsstreit zog sich letztlich sogar bis 2014 hin.
Boah.
Als die mehrheitlich republikanischen Richter des Supreme Court Kirbys Erben abwiesen und das zuvor gesprochene Urteil des Berufungsgerichts zugunsten von Disney rechtskräftig blieb. Aber wie gesagt, dieser Streit ging zurück bis in die 60er. 1970 kam dann der Bruch, Kirby wechselte erneut zur härtesten Konkurrenz, die mittlerweile DC hieß. Dort übernahm er die erste Serie, die frei wurde, einzig und alleine, weil er zu freundlich war, um andere Autoren und Zeichner aktiv von ihren Titeln zu verdrängen und ihnen die Gehaltschecks vorzuenthalten.
Krass.
Er hat halt echt gesagt, wenn irgendwas frei wird von alleine, dann sagt mir Bescheid, dann würde ich das gerne übernehmen.
Was war's?
Supermans Pal Jimmy Olsen.
Wow, das ist ja voll Meta gerade irgendwie. Weil Stan Lee war immer so das Vorzeigebild so von Marvel, quasi Superman. Und na, Jack Kirby, Jimmy Olsen. Okay, das ist echt Meta gerade irgendwie. Als wär's gewollt gewesen, dass er das macht.
Ja, vielleicht. Diese Serie wurde der Kern für die Fourth World, also die vierte Welt. All die Ideen, die er noch als Marvel-Angestellter gehabt hatte, die er aber Stan Lee und Martin Goodman nicht in den Rachen werfen wollte, all diese Designs und Plots wurden in eine intergalaktische Saga gestopft, die die Alien-Götter von New Genesis gegen Darkseid und seine apokalyptischen Heerscharen in den Krieg der Sterne schickte. Jimmy Olsens Serie alleine reichte natürlich nicht aus, um diesen Dimensionen gerecht zu werden. Darum launchte DC zusätzlich die Serien New Gods, Mr. Miracle und The Forever People, alle von Kirby geschrieben und gezeichnet. Das Gesamtwerk Fourth World war unfassbar einflussreich, aber machte Kirby weitaus weniger glücklich als gedacht. DC traf damals schon eine schlechte Entscheidung nach der anderen. Sie ließen zum Beispiel andere Zeichner Kirbys Superman-Gesichter übermalen, damit es mehr zum House-Style passte. Sie weigerten sich, die über 4 Serien verstreute und über Jahre hinweg erzählte Geschichte in Sammelbänden nachzudrucken, wie von Kirby vorgeschlagen. Und weil auch Kirbys andere DC-Figuren wie One Man Army Corps, Commandy oder Etrigan durch ausbleibenden Hype, wie ihn Stan Lee bei Marvel generiert hätte, einfach nicht den Erfolg hatten, den sie verdienten, ging Kirby mehr als zähneknirschend zurück zu Marvel, wo er diesen Hype bekommen würde. Zum einen übernahm er wieder Captain America, zum anderen bekam Black Panther endlich seine eigene Serie. Außerdem adaptierte Kirby Stanley Kubricks Film 2001 A Space Odyssey und die englische Serie The Prisoner, wobei der Prisoner-Comic leider nicht veröffentlicht wurde. Tja. Und dann kam da noch Kirbys Traumprojekt dazu. Ausgerechnet inspiriert vom Schweizer Schwurbelkönig Erich von Däniken. Der hatte ein paar Jahre zuvor das Werk Erinnerungen an die Zukunft veröffentlicht, das die damals schon nicht ganz neue Idee populär machte, Aliens könnten vor tausenden von Jahren auf der Erde gelandet sein und beispielsweise die Pyramiden gebaut haben. Das Ganze war zutiefst unwissenschaftlicher und vor allen Dingen auch gewaltig rassistischer Kokolores, der sich hauptsächlich auf die gewagte These stützte, dass nur weiße Europäer Großes vollbringen können. Alle anderen Kulturen der Welt waren bei Däniken unzivilisierte Barbaren, die schon die Hilfe von superintelligenten Außerirdischen brauchten, um auf die anscheinend überaus komplizierte Idee zu kommen, Gebäude nach oben hin schmaler werden zu lassen, damit sie nicht einstürzten. Dass Däniken zu dem Zeitpunkt bereits wegen Betrug und Veruntreuung bekannt war, dass er großzügig andere Autoren wie Robert Charroux, Louis Powells, Jacques Vergier und sogar H.P. Lovecraft plagiiert hatte, dass er sich angebliche Beweise einfach ausgedacht hatte oder dass die eiserne Säule in Delhi trotz Eriks Fantastereien eindeutig und unwiderlegbar von Menschenhand gebaut worden war, was er sogar selbst später zugab. All das tat seinem Erfolg überhaupt keinen Abbruch. In Amerika hatte Erinnerungen an die Zukunft den deutlich griffigeren Titel Chariots of the Gods. Und dieser Titel machte Eindruck auf Kirby, der ja seit 1957 Thor, Loki und andere nordische Götter in diversen Comicreihen auftauchen ließ. Natürlich waren schon seine New Gods ein Stück weit von Dänikens Blödsinn beeinflusst, aber bei den Eternals waren die Parallelen dann wirklich nicht mehr zu leugnen. Wobei Kirby dem Ganzen aber immerhin seinen eigenen Spin gab. Bei ihm waren die außerirdischen Besucher die Celestials, die wir im MCU ja schon in Guardians of the Galaxy und in Thor 2 gesehen hatten, aber die halfen nicht den Maya, komplexe Bauwerke zu bauen, zu denen laut Däniken eigentlich nur die weißen Übermenschen in Europa in der Lage gewesen wären. Stattdessen experimentierten die Celestials an den frühesten Primaten. Und sie sorgten dafür, dass die parallel zueinander 3 verschiedene Evolutionen durchlebten. Ein Teil wurde zu Menschen wie du und ich. Ein Teil entwickelte sich zu den Deviants, fast durchweg niederträchtige Monster. Allerdings gehören seit dem letzten Redcon vor ein paar Monaten auch sämtliche Mutanten der Erde zu ihnen. Die letzte Gruppe wurde zu den Eternals, quasi unendlich mächtigen Überwesen, und die wiederum waren es, die von den frühen Menschen als Götter interpretiert wurden. Tatsächlich baute Kirby sogar Figuren aus früheren Marvel-Geschichten rückwirkend in das Eternals-Konzept ein, wie zum Beispiel die Hexe Circe aus Homers Odyssee, die seit den 50ern in Marvels Geschichten aufgetaucht war. Kirby dachte sich, dass der Name Circe nur der von den Menschen falsch verstandene Name Circe war. Im Englischen klingt das halt gleich. Dadurch haben einige Eternals heute ein sehr viel früheres Erstveröffentlichungsdatum als die Idee Eternals. Retroaktive Continuity, kurz Retcon, war halt schon immer das Rückgrat des Marvel-Universums. Leider war aber auch Eternals ein Flop, der selbst von späteren, ansonsten ziemlich erfolgsverwöhnten Autoren wie Roy Thomas, Neil Gaiman oder zuletzt Kieran Gillen nie auf das Niveau der Avengers oder X-Men gehoben werden konnte. Kirby zeichnete dann noch ein paar andere Serien wie Devil Dinosaur oder Machine Man, das war wiederum ein Spin-off von 2001. Und schon wieder verkrachte er sich mit Marvel, er verließ sie ein letztes Mal. Danach arbeitete er viel für Animationsstudios oder für kleinere Verlage, von denen heute niemand mehr spricht. 1984 kam dann noch ein Epilog bei DC. Superpowers, eine Reihe von Actionfiguren mit einer gleichnamigen Comic-Heft-Reihe, also dasselbe Prinzip wie Secret Wars bei Marvel. Und das war eine ganz clevere Geschichte. Jeanette Kahn und Paul Levitz hatten Kirby nämlich rückwirkend besser für seine Arbeit Anfang der 70er bezahlen wollten.
Ich hatte es seinerzeit nicht ausgesprochen, weil die Folge sowieso schon lang genug zu werden schien, aber weil ich erst vor kurzem in der Long Halloween-Folge über Neil Adams gesprochen hatte, habt ihr jetzt den Kontext, dass ich sagen kann, Neil Adams hatte sich dafür eingesetzt, dass Kahn und Levitz Kirby jetzt Geld angeboten haben.
Aber sie hatten nicht genug bei DC zu sagen, um ihm einfach einen Scheck über Summe X in die Hand zu drücken. Was sie aber konnten, war, die Superpowers-Actionfiguren, die Kenner veröffentlichen wollte, einfach von Kirby designen zu lassen, womit sie ihm Geld aus dem Kenner-Deal zukommen lassen konnten. Er entwarf also die Figuren, die in der Superpowers-Serie aufgelegt wurden, noch einmal für Kenner neu. Das waren zum Teil sogar seine eigenen Figuren von damals. Guck mal, hier ist Darkseid, aber jetzt hat er ein Cape, das man abnehmen kann, sodass er genauso aussieht wie früher. Guck mal, ein neues Design. Ich werde jetzt dafür bezahlt.
Nice.
Zum Dank für diese Geste nahm er dann noch ein paar regulär bezahlte Arbeiten für DC an, unter anderem die Superpowers Heftserie und neue New Gods Comics, die mit ein paar Jahren Verspätung die Fourth World Saga zu einem vorläufigen Ende brachten. 1994 starb Kirby im Alter von 76 Jahren an Herzversagen, lange bevor seine Figuren Disney an den Kinokassen Milliarden einbrachten. Und als die alle großen Marvel-Serien durch hatten, an denen sie die Rechte hatten, da kramten sie für ihre Phase 4 die weniger populären Konzepte heraus. Den Film Shang-Chi haben wir schon besprochen, Moon Knight und She-Hulk stehen uns als Disney-Plus-Serien bevor. Und dazwischen kamen sie dann auf Eternals. Wobei die Figuren für das MCU general überholt wurden, und zwar von Regisseurin Chloe Zhao, deren Film Nomadland Oscars, Golden Globes und zahlreiche andere Preise abgeräumt hatte, darunter auch den Goldenen Löwen von Venedig, auch wenn der ein Jahr vorher ziemlich entwertet worden war, als man ihm Todd Phillips für Joker gegeben hatte. Nomadland ist wie Eternals auf Disney Plus zu sehen. Aber um den soll es jetzt nicht gehen, sondern um den Film, von dem seine Kritiker sagen, er sei Marvels erster Flop. Wobei er aus seinem 200 Millionen Dollar Budget selbst inmitten einer globalen Pandemie immerhin 400 Millionen herausgeholt hatte. Das ist auch abzüglich von Werbebudget und Marge der Kinobetreiber noch ein Gewinn gewesen. Und da sind noch gar nicht die Views drin, die sie auf Disney Plus generieren. Dass Eternals die Rekorde von Endgame bricht, hatte ja ohnehin niemand erwartet.
Aber wir reden über das MCU.
Ja.
Die schaffen es halt immer wieder, unwichtige und unbekannte Figuren massentauglich zu machen. Guardians, Ant-Man, Shang-Chi. Wer hat denn vorher, ich meine, ich erinnere mich noch an ein Gespräch von uns beiden von vor 3 Jahren oder so, wo ich dich gefragt habe, wer ist eigentlich Shang-Chi?
Ja.
So, und ich bin gespannt, was sie jetzt mit den Eternals machen.
Je nachdem, wen du fragst, haben sie das bei den Eternals zum ersten Mal nicht geschafft.
Okay.
Aber ich kenne den Film selber noch nicht. Und ich würde sagen, wir ändern das jetzt und sehen uns ihn jetzt mal an.
Genau.
Bis gleich.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder. Eternals ist vieles, aber vor allen Dingen ist er anders als die bisherigen MCU-Filme.
Ja.
Ich möchte die Frage, ob er besser oder schlechter ist, gerne ans Ende dieser Episode verbannen, aber ich denke, wir können uns erstmal darauf einigen, dass er anders ist. Ich meine, welcher andere MCU-Film fängt mit einer einminütigen Texteinleitung bei kompletter Stille an? Am Anfang, noch vor der Entstehung der Infinity-Steine, kamen die Celestials. Arishem erschuf die erste Sonne und damit das Leben, und alles war im Gleichgewicht. Bis im tiefsten All eine neue Spezies auf die Bildfläche trat, die Deviants. Und das finde ich schon interessant. Im Comic waren die ja durch die Experimente der Celestials an den frühesten Urmenschen oder Primaten entstanden. Dasselbe gilt auch für die Eternals. Im Comic waren sie ein von den Celestials erschaffener Seitenweg der menschlichen Evolution. Wie die Deviants, was bei denen ja sogar im Namen steckt. Lateinisch de, von, lateinisch via, der Weg, also vom Weg abweichend. Nicht so im Film. Dort werden uns die Eternals jetzt vorgestellt als unsterbliche Helden vom Planeten Olympia, die von Arishem entsendet wurden, um eine andere Alienrasse, die Deviants, zu vernichten. Und das ist erstaunlicherweise näher an Daneken als an Kirby, also von den Namen mal abgesehen. Wobei der Film später auch noch zeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, wie hier erklärt wird. Dann sehen wir die Sonne und ein sehr flaches Schiff, das ein bisschen an die Monolithen aus 2001 erinnert. Und zu sphärischer Musik stellen sich die Eternals an die kreisrunde Wand, die ihre Kammer umschließt. Goldenes Licht spinnt ihnen ihre Superheldenkostüme an den Körper. Und die gesamte Ästhetik sieht ein wenig aus wie Zack Snyders Krypton, nur mit weniger Penisraketen. Sind wir sicher, dass das hier dieselbe Continuity, dasselbe Universum ist wie Iron Man, Thor und Black Widow? Also, das ist kein Zufall, glaube ich. Eternals ist in mancherlei Hinsicht der Anti-Man of Steel, also mehr dazu später. Dass hier subtil die Ästhetik des DCEU ins Unterbewusstsein verankert wird, passt zu gut ins Bild, um nicht beabsichtigt gewesen zu sein. Auch unüblich, dass uns der Großteil des Hauptcast bereits in der ersten Szene an den Kopf geknallt wird. Da sind sie einfach direkt alle. Richard Madden aus Game of Thrones als Icarus. Gamma Chan, die in Captain Marvel eine Kree gespielt hatte, was an sie aber völlig verschwendet war, spielt Cersei, übrigens in den Comics ein ehemaliges Mitglied der Avengers. Salma Hayek aus Frida und zahlreichen Filmen von Robert Rodriguez spielt Ajak. In den Comics war der Charakter männlich wie auch zwei andere. Kumail Nanjiani aus der Serie Silicon Valley spielt Kingo. Leah McHugh aus Totem und The Lodge spielt Sprite, auch das ist eine Abweichung von der männlichen Comicvorlage. Brian Tyree Henry war die Stimme von Miles' Vater in Into the Spider-Verse. Er spielt Phaistos. Und Barry Keoghan hatte schon 2013 einen Tweet an Stan Lee geschrieben, in dem er darum bat, zu einem Marvel-Superhelden zu werden. Ein paar Jahre später war er als Yorick in Why the Last Man gecastet. Das Projekt kam dann aber in dieser Form nicht zustande und Keoghan drehte stattdessen The Killing of a Sacred Deer und Dunkirk. Und er spielt hier Druig. Demnächst kommt außerdem eine noch nicht bekannte Rolle in The Batman dazu. Anmerkung aus dem Schneideraum. Mittlerweile habe ich Batman natürlich gesehen und jetzt weiß ich auch, wen er spielt. Aber für die von euch, die das noch nicht gespoilt bekommen haben, möchte ich das jetzt auch noch nicht verraten. Ich hoffe ja immer noch, dass wir bald dazu kommen, auch die Folge zu The Batman aufzunehmen. Dann können wir immer noch drüber reden. Dass der Cast so divers ist, liegt vermutlich daran, dass eine Rasse weißer Supermenschen, die die Erde retten müssen, definitiv zu nah an Danekens rassistischem Geschwurbel gewesen wäre. Und dank Ike Perlmutters jahrelangem Blockieren aller Minderheitenrepräsentation besteht sowieso noch immer ein bisschen was an Nachholbedarf. Und Kirby? Der Erfinder von Black Panther, dem ersten Marvel-Superhelden, der gleichzeitig Person of Color ist? Kirby, der sich sein Leben lang für Diversität als Gegengift gegen Faschismus eingesetzt hatte? Der hätte mit Sicherheit auch nichts dagegen gehabt.
Auf gar keinen Fall.
Und zumal, das ist so ein unglaublich guter Cast.
Ja, du hast vor allem zwei vergessen.
Weil die noch nicht zu sehen waren, weil die jetzt gleich erst kommen.
Okay. Meine beiden Lieblingsschauspieler aus diesem Film.
Oh, echt?
Ja.
Okay.
Sollen wir jetzt schon drüber reden eben?
Ja klar, mach ruhig.
Zum einen Ma-Dong Seok, den ich seit Train to Busan liebe.
Ja, ich auch.
Und Lauren Ridloff. Mhm. Sie spielt in The Walking Dead eine meiner Lieblingsfiguren.
Ach, da ist sie auch drin. Okay, interessant.
Ja, sie ist halt taubstumm. Mhm. Und sie spielt halt einen taubstummen Charakter in The Walking Dead.
Ah, cool.
Und sie ist halt so ein bisschen, also keine Liebes, wie nennt man das nochmal? Keine, wie heißt denn das?
Love Interest?
Genau, keine Love Interest für Daryl. Aber die beiden verstehen sich halt super.
Ah, okay. Ja, ich finde, das schwächste Glied in dieser Kette in diesem Film ist wahrscheinlich der Game of Thrones Veteran Kit Harington.
Ja, weil er nichts zu tun hat.
Ja, genau.
Also das, worüber viele Leute meckern, wenn eine Frau in einem Film ist, um einfach nur gut auszusehen, das ist in diesem Film Kit Harington.
Ja, stimmt.
Anders kann man es nicht beschreiben.
Ja,
okay, und es baut halt was auf, aber.
Ja. Es hat noch nicht mal den Grundstein dafür gelegt, was da aufgebaut wird.
Nein, aber er ist halt, ne?
Ja.
Sieht gut aus, macht nix. Ja.
Die Eternals landen in Mesopotamien im Jahre 5000 vor Christus. Gerade rechtzeitig, um einen kleinen Sumerer vor den Deviants zu retten. Das sind hier Monster, die aus dem Wasser kommen. Für den Vater des Jungen sind sie leider Sekunden zu spät. Aber diese Szene ist ein Musterbeispiel für Show, Don't Tell.
Ja.
Wir haben zwar gerade die Eternals in ihrem Raumschiff gesehen, aber jetzt erfahren wir ganz ohne Dialoge, was sie können. Und ich beschwere mich hier nicht. Die Action ist spektakulär in Szene gesetzt und es plappert nicht alle 10 Sekunden irgendwer dazwischen, um einen Flachwitz zu machen, damit Menschen mit Bildabo im Publikum nicht einschlafen. Aber ohne diese ganzen Störungen kann das Gesehene sehr viel besser wirken. Und wir stellen fest, alle haben dasselbe goldene Licht, aber sie nutzen es völlig unterschiedlich. Der fliegende Icarus nutzt es wie Supermans Hitzeblick. Mercury hat Superspeed. Und die ist echt cool umgesetzt. Keine Ultra-Zeitlupe wie bei Days of Future Past oder der Justice League. Kein einfaches durchs Bild zischen wie Quicksilver in Age of Ultron. Nein, Mercury hat goldene Speedlines. Also Chloe Zhao hat einen Weg gefunden, eines der typischsten Stilmittel der Comics elegant auf das Medium Film zu übertragen. Und das sieht verdammt gut aus.
Ja.
Auch Mercury war im Comics übrigens männlich. Ich hatte das ja vor dem Film schon bei Cersei erwähnt. Die Idee hinter Kirbys Eternals-Namen war, dass sie diverse Götter- und Sagenfiguren inspiriert haben. Darum sind sie so nah an denen dran. Also Icarus kommt nicht von Icarus, sondern umgekehrt. Die Sage des Icarus kommt von Icarus. Und Mercury war die Grundlage für Mercury, also Merkur alias Hermes. Mhm. Kingo schießt das goldene Licht aus seinen Fingerpistolen und wirft mit Kamehamehas. In den Comics ist er Japaner. Aber das ist auch eine Änderung, mit der ich leben kann.
Ja.
Er kommuniziert mit Mercury per Gebärdensprache, denn sie ist wie ihre Schauspielerin Lauren Ridloff gehörlos.
Ich möchte mal kurz anmerken, hier Lauren Ridloff wurde interviewt für Eternals. Mhm. Und sie hat in einem Interview gesagt, dass, weißt du, warum der Cast so gut Gebärdensprache gelernt hat?
Weil sie es ihnen beigebracht hat?
Wegen Angelina Jolie.
Hä?
Weil Angelina Jolie hat, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber als sie und Lauren Ridloff sich getroffen haben, war das Erste, was Angelina Jolie danach gesagt hat, ist, okay, dann lernen wir das jetzt alle.
Oh, cool.
Also, das ist jetzt ein anderer Wortlaut, aber irgendwie sowas in die Richtung war's.
Finde ich klasse.
Ja.
Vielleicht noch gerade was zum Thema Gehörlos. Der Film kam vor Hawkeye heraus, auch wenn wir ihn leider erst nach Hawkeye besprechen können. Aber es ist interessant, dass Marvel in letzter Zeit vermehrt darauf zu achten scheint. Und es ist auch Teil einer größeren Welle an Filmen über gehörlose Menschen. CODA, das ist eine Abkürzung für Child of Deaf Adults, lief 3 Monate vor dem mehrfach verschobenen Eternals in den US-Kinos an. Und schon 2020 war The Sound of Metal herausgekommen, mit Riz Ahmed aus Venom in der Hauptrolle. Der hatte bei 6 Nominierungen ganze 2 Oscars gewonnen und auch dort hatte Lauren Ridloff mitgespielt.
Ah.
Und nochmal schneller rum, Micha hier. CODA räumte dieses Jahr ebenfalls ab und gewann sogar gleich 3 Oscars. Gilgamesh, der wie Cersei mal Mitglied der Avengers war, schlägt mit verstärkten Unterarmen zu, so wie Sang-Hwa aus Train to Busan, wahrscheinlich Madong Seoks bisher bekannteste Rolle im Westen.
Ja.
Gilgamesh hat in den Comics den Beinamen The Forgotten One. Und das ist tatsächlich, wenn du Fans fragst nach Rankings aller Avengers-Mitglieder, und es gab mittlerweile wahrscheinlich schon 100, da ja. Wird Gilgamesh auf einem der untersten 3 Plätze landen, da bin ich ziemlich sicher. Der okay. Konnte gar nichts damals.
Okay.
Also hier im Film ist der richtig saucool und das war in den Comics nie.
Ja.
Aber ich meine, gut, mit der Änderung kann ich leben.
Ja.
Xena hat Schwerter aus dem goldenen Licht, die sie bei Bedarf in einen Schild und einen Speer und andere Waffen verwandeln kann.
Ich muss es jetzt loswerden. Mhm. Ich weiß, es wäre wieder ein gewaschenes Casting, aber sie ist eine bessere Wonder Woman als in Justice League.
Nicht ganz falsch. Also zumindest, wie sie hier präsentiert wird.
Ja, wie sie präsentiert wird, dass es wieder die falsche Schauspielerin wäre, ist klar. Aber die Präsentation ist top. Hm. Und generell, also im Endeffekt ist das die Justice League. Es fehlt noch einer, der gar keine Kräfte hat und einer, der vom Mars kommt und sich verwandeln kann. Und du hast die Justice League.
Ja, klar. Also Icarus als Gegenstück zu Superman, Athena als Gegenstück zu Wonder Woman, Mercury als Gegenstück zu Flash. Aber ja, auch das halte ich für Absicht. Ich glaube wirklich, dieser Film ist ein Kommentar zu Zack Snyders DCEU.
Ey, Kevin, weißt du was? Wir dürfen keinen DC-Film machen. Lass uns trotzdem einen machen, aber ihn ins Marvel-Universum schieben. Ja.
Wahrscheinlich kommt als nächstes Squadron Supreme.
Wär witzig.
Ja. Und dann erscheint das.
Ah, nee, warte, es kommt erst noch der Eternals Kevin Feige Cut. Der geht dann 8 Stunden.
Oh Gott.
Ich würd's gucken.
Ja, ich auch. Dann erscheint das Raumschiff und mit ihm der Rest der Eternals. Sprite, Phaistos, Ajak, Cersei. Und Cersei geht auf die Menschen zu. Sie nimmt ein primitives Werkzeug der Kupferzeit und transformiert es mit ihrem Licht in ein goldenes Werkzeug, das sie dem Jungen gibt. Der erste Kontakt.
Dann, Star Trek?
Ja, das ist der erste Kontakt zwischen Menschen
ich
und...
weiß.
Dann erst das Marvel-Logo und das ohne die typische Fanfare. Stattdessen läuft Pink Floyd. Auch das eher ungewöhnlich.
Ja.
Danach springt der Film ins London der Gegenwart. Also die Gegenwart des Films, nicht unsere Gegenwart. Dank des Blips hat uns die MCU-Gegenwart ja immer noch ein wenig voraus. Das hatten wir schon in Hawkeye besprochen. Also das müsste hier 2024 sein oder vielleicht 2025.
Ja, 24, 25, weil 23 war der Endgame-Kampf.
Mhm. Ja, ein bisschen hin. Zeit ist ja seitdem vergangen.
Ja, ja.
Cersei sieht das Messer, das sie 7000 Jahre vorher verwandelt hatte, als Motiv für ein Plakat einer Ausstellung. Sie arbeitet mittlerweile im Museum, wo Kit Harington gerade einen Vortrag hält. Wobei er nur eingesprungen ist, um die Zeit zu überbrücken, bis sie da ist. Gut so. Professor Jon Snow hätte ich dem Film nämlich nicht unbedingt abgekauft, denn der weiß ja nichts.
Aber ich möchte mal kurz was anmerken.
Ja.
Und zwar, dass Eternals etwas macht, was ich an Green Lantern gut fand.
Was denn?
Ich dachte, Kit Harington wäre der Böse in dem Film.
Ach so.
In den ganzen Trailern und so.
Interessant.
Ich dachte, er wäre der Gegenspieler.
Ach, lustig. Nee, er ist Dane Whitman. Comiclesenden bekannt als die Geheimidentität des Superhelden Black Knight.
Ja.
In den Comics ehemaliges Mitglied der Avengers und ehemaliger Lover von Cersei. Also die waren zusammen, als sie in den Avengers waren.
Also ist der in den Comics gar nicht böse? Oder ist das so ein Swordsman-Hawkeye-Ding?
Nee, es ist noch ein bisschen anders. Es gab den ersten Black Knight, das war ein Schurke und auch Gründungsmitglied der Masters of Evil, also quasi der Anti-Avengers. Hm. Und sein Neffe war dann Dane Whitman. Der hat dann dieses Schwert geerbt, das auch im Laufe dieses Films noch auftauchen wird. Und das hat ihn dann zum zweiten Black Knight gemacht. Okay. Und dieses Schwert hat halt so einen korrumpierenden Einfluss. Das holt so das Tiefste und Übelste aus dir heraus. Und seine komplette Superheldenkarriere über musste er halt immer wieder dagegen ankämpfen, von diesem Schwert überrumpelt zu werden.
Ich verstehe.
Ja, hier ist das alles nicht relevant, weil sie sich das wirklich für einen späteren Film aufheben. Hier ist er einfach ihr Hiwi. Und die beiden sind für den Abend noch verabredet. Was von den Kindern mit kommentiert wird. Dann plötzlich ein Erdbeben. Eine Schülerin wird beinahe von einer alten Steintafel erschlagen, aber Cersei berührt die fallende Tafel und sie löst sich in Staub auf. Unter einer Brücke taucht dann eines der Deviant-Monster aus dem Prolog auf. Davon bekommen Cersei und Dane aber noch nichts mit. Sie feiern gerade seinen Geburtstag. Und nach 2 Jahren Corona-Maßnahmen vermisse ich das so sehr. Also nicht so sehr, dass ich leichtsinnig werden würde, aber ich will echt so gerne mal wieder abends mit Leuten weggehen.
Ja.
Sie schenkt Dane einen mittelalterlichen Ring mit dem Wappen der Whitman-Familie. Er will mit ihr zusammenziehen, aber sie will nicht, sie lebt mit Sprite zusammen. Er vermutet, dass sie, also Cersei, ein Zauberer ist, wie Dr. Strange, und Sie versucht sich rauszureden, aber er ist nicht überzeugt. Auf dem Heimweg kommen sie unter der Brücke vorbei und das Monster verfolgt sie und greift dann an, und zwar Dane. Cersei verwandelt den Boden in Matsch, in dem der Deviant versinkt, und dann lässt sie den Schlamm wieder fest werden, aber das hält die Kreatur nicht lange auf und sie nimmt die Verfolgung wieder auf. Sprite nutzt ihre Illusionskräfte, um sich und Cersei hundertfach zu kopieren, was bloß leider Autozusammenstöße verursacht. Und das Viech spürt sie trotzdem auf. Die Hoffnung scheint verloren, bis Icarus auftaucht. Sein Fortschleudern des Deviants führt zu einem Bus, der sich überschlägt wie der Truck in The Dark Knight, aber Cersei verwandelt ihn in tausende roter Blüten. Dane murmelt nur: Wizards.
You're a wizard, Cersei.
Oh Gott. Icarus schießt immer und immer wieder mit seinem goldenen Hitzeblick auf den Deviant, aber das Monster ist immer noch nicht erledigt. Im Gegenteil, es heilt sich. Und das ist eine neue Fähigkeit, die Deviants bis dahin noch nicht hatten. Sprite versteht das nicht. Polizei taucht auf und Sprite macht sie alle unsichtbar. Danach erklärt Cersei Dane alles. Dass sie Außerirdische sind, die seit 7000 Jahren auf der Erde wandeln. Dass die Deviants seit 500 Jahren als ausgelöscht galten, aber jetzt offenbar wieder zurück sind. Dane fragt, warum sie nicht gegen Thanos geholfen haben oder gegen Hitler. Und Cersei antwortet, dass sie ausschließlich für die Deviants auf der Erde sind und ansonsten die Prime Directive aus Star Trek befolgen. Kein Einmischen in Angelegenheiten einer Prä-Warp-Zivilisation. Dann findet er heraus, dass Cersei und Icarus 5000 Jahre lang zusammen waren, bis er sie verließ, in mehr als einer Bedeutung des Wortes. Dann verabschiedet sich Cersei, und dieser kurze Moment des Schweigens, bevor und während sie sich umarmen, das ist so viel authentischer als alle bemühten Versuche irgendwelcher Edgelord-Regisseure oder Autoren realistisch zu wirken.
Ja.
Vor allem wird das nicht einfach weggeschnitten, um schneller zum nächsten Setpiece zu kommen, wie es andere Filmproduktionen gemacht hätten. Dieser Film lässt den einzelnen Szenen die Luft zum Atmen. Und das macht so viel aus.
Ja. Ja, solange er sich nicht zu ihr in die Badewanne legt.
Ja, mit Einkaufstüten, ja.
Ja.
Mit Sprite und Icarus alleine wundert sich Cersei, dass der Deviant sich heilen konnte und dass er die Eternals angegriffen hat. Das beides hat es in 7 Jahrtausenden noch nicht gegeben. Icarus schlägt vor, die anderen Eternals zusammenzutrommeln. So viel wird sich ja nicht geändert haben. Und wieder gibt Chloe Zhao der Szene Raum zum Atmen. Cersei und Icarus schweigen sich an. Und damit sagt Cersei mehr, als wenn sie ihm jetzt einfach direkt widersprechen würde. Und auch, dass Icarus einen inneren Konflikt hat, ist spürbar. Wie genau dieser Konflikt aussieht, erfahren wir allerdings erst sehr viel später. Icarus entschuldigt sich dafür, Cerseis Gefühle verletzt zu haben, aber sie übergeht das und schlägt vor, Ajak als erstes zu suchen. Es folgt ein Flashback zu einem Kampf aller Eternals gemeinsam gegen einen Deviant im alten Babylon von 575 vor Christus. Gilgamesch ist einfach die coolste Sau von allen. Ajak spricht danach zu Arishem in einer Art magischem Audienzraum. Und er verbietet ihr, zu viel Gefallen an den Menschen zu finden. Die Mission ist wichtiger. Dann schließt sie den Raum und trifft sich mit den anderen Eternals. Und auch diese Unterhaltung wird nochmal unglaublich wichtig. Phaistos, also vermutlich namentlich verwandt mit Hephaistos, dem griechischen Gott des Feuers und des Handwerks, zeigt ihnen den Entwurf eines neuartigen Motors, der den Menschen helfen soll, für den sie aber noch lange nicht bereit sind. Sie wollen den Menschen helfen, ihr Potenzial zu entfalten, aber sie wollen sie auch nicht überfordern. Also gibt es erstmal nur einen Flug und Astronomiestunden von Sprite. Und die Eternals feiern mit den Menschen. Zwei versuchen, Macquarie zu bestehlen, und sie nutzt Gebärdensprache, um sie zu fragen, ob die beiden wirklich ihre Zeit verschwenden wollen. Dazu macht sie die Gebärde für Zeit, also die aktuelle, gegenwärtige Gebärde für Zeit, die aus dem Deuten auf eine unsichtbare Armbanduhr besteht. Also, wir müssen davon ausgehen, dass Eternals mit dem Konzept von Armbanduhren hier schon vertraut sind, obwohl sie auf der Erde natürlich auch noch nicht erfunden worden sind.
Ja.
Als ein Kampf ausbricht, sorgt Druig für Frieden, indem er die Menschen wie ein Puppenspieler steuert. Icarus spricht mit Thena. Er denkt nur an die Mission, aber sie erinnert ihn daran, sein eigenes Leben dabei nicht zu vergessen. Er soll Cersei endlich sagen, was er für sie fühlt. Ja, und genau das tut er. Die Szene, wie die beiden sich das erste Mal küssen, ist schon wieder sehr unkonventionell für einen Hollywood-Blockbuster. Zhao lässt sich Zeit, aber langweilt nicht. Die Performance der beiden ist voller Wärme, voller spürbarer Liebe. Das Ganze geht über in eine Sexszene, die genauso ruhig und warm und für zwei Space-Götter vor allem sehr menschlich daherkommt. Das liegt auch an der Musik von Ramin Djawadi, der wie Harrington und Madden vorher an Game of Thrones gearbeitet hatte, der allerdings auch schon mal den Soundtrack für einen MCU-Film komponiert hatte, nämlich den allerersten, Iron Man 1.
Ach.
Der Film springt jetzt fast 1000 Jahre nach vorne. Jetzt haben wir 400 nach Christus und die beiden heiraten. Die anderen Eternals sehen zu und freuen sich. Dann springt der Film zurück in die Gegenwart. Also nicht 2022, sondern wie gesagt die Gegenwart der Marvel-Filme. Ein ganzes Stück nach dem Blip, zu dem wir ja immer noch nicht ganz aufgeholt haben. Auf jeden Fall kurz nach dem Kampf in London. Cersei, Icarus und Sprite fahren zur Farm, auf der Ajak lebt. Das heißt, ich sollte besser sagen, lebte. Denn die drei finden bloß ihre Leiche. Leider ein sehr kurzer Auftritt von Salma Hayek im MCU, die im Rest des Films nur noch in Rückblenden und Illusionen zu sehen ist.
Mhm. Aber das ist so ein bisschen dieses wir bringen einen Top-Schauspieler in einen Film und töten ihn aber. Das ist so ein bisschen auch wieder dieses bei Game of Thrones, die erste Staffel mit Sean Bean.
Mhm.
So.
Ne? Ja, was wir auch in Lost vorgehabt hatten. Da hätte ja eigentlich Jack von Michael Keaton gespielt werden sollen, der dann in der ersten Folge stirbt.
Ja.
Ja. Das muss ein Deviant gewesen sein, sagt Icarus. Sprite nutzt ihre Kräfte, um eine Erinnerung an Ajak noch einmal aufleben zu lassen. Dann weint sie. Und Lea McHugh ist wirklich fantastisch. Die ist 2005 geboren. Als Eternals gedreht wurde, war die gerade mal 14. Und sie ist so glaubwürdig in ihrer Trauer. Aber sie war auch glaubwürdig in ihrer Freude vorhin. Also, ich bin echt begeistert. Dann schlägt ihr Kummer in Entschlossenheit um. Das war das erste Mal, dass ein Deviant in der Lage war, einen Eternal zu töten. Sie spekuliert, dass er auch ihre Kraft absorbiert hat. Icarus sagt, er glaubt das nicht. Dazu waren Deviants in 7000 Jahren noch nie in der Lage gewesen. Aber Sprite erinnert an den Deviant in London, der sich selbst heilen konnte. Das war die Kraft von Ajak. Was, wenn er sie ihr gestohlen hat? Also unwahrscheinlich, dass diese beiden Entwicklungen nicht irgendwie zusammenhängen. Während die beiden drinnen reden, untersucht Cersei draußen den leblosen Körper von Ajak. Eine goldene Kugel fliegt heraus und fährt in sie hinein. Der magische Raum für die Audienzen bei Arishem bildet sich um sie herum. Er kann aber nur sagen, dass es beinahe an der Zeit ist, bis der Film wieder nach außen springt. Wie sie mehr Informationen aus ihm herausbekommt und woran es an der Zeit ist, das weiß sie nicht. Icarus, der gerade eben noch überzeugt war, dass Ajak durch einen Deviant getötet wurde, vermutet nach Cerseis Audienz bei Arishem, es könnte auch Mad Riri gewesen sein. Und um dieses Konzept zu erklären, springt der Film jetzt zu den Azteken des Jahres 1521. Deren Hauptstadt Tenochtitlan stand in Flammen, belagert von Cortés und seinen Conquistadores. Die Eternals waren vor Ort, aber natürlich waren auch hier wieder Deviants involviert, die letzten, die noch auf der Erde waren. Die Eternals kümmerten sich dann auch fast nur um die Deviants und halfen hier und da mal einem Kind, das fast von brennenden Trümmern erschlagen worden wäre. Aber in die Angelegenheiten der menschlichen Völker untereinander mischten sie sich nicht ein. Druig will das jetzt ändern und eingreifen, aber Thena sagt, dass es ohnehin bereits zu spät dafür ist. Und ihre Augen leuchten weiß. Dann greift sie die anderen an, bis Ajak sie beruhigen kann. Aber auch Gilgamesh muss eingreifen. Er schafft es dann, sie zu besiegen. Von den anderen umringt, kommt sie wieder zu sich. Sie erinnert sich an nichts. Sie hat Mad Riri. So nennt man den Zustand, wenn Eternals nach jahrtausendelangem Leben unter der Last ihrer gesammelten Erinnerungen zerbrechen und in einen psychotischen Zustand übergehen, in dem sie blind vor Aggression um sich schlagen. Weary, also wie das gleichlautende, aber anders geschriebene englische Wort für erschöpft und müde, ja und mad, wie das Wort für umnachtet oder zornig. Der Begriff ist etwas plump, aber den gibt es nun mal auch in den Comics. Dort ist die einzige Lösung, den betreffenden Eternal zu töten und eine jüngere Version zu klonen, also wie ein Systemwiederherstellungspunkt von Windows. Im MCU schlägt Ajak eine andere Lösung vor. Sie könnte Athena die Summe der belastenden Erinnerungen auch einfach nehmen und das Gedächtnis löschen. Sie wäre danach immer noch am Leben und tief im Inneren wäre sie auch immer noch Athena. Sie will das aber nicht. Sie will ihre Erinnerungen nicht verlieren. Und dann schaltet sich Druig ein, den die Erinnerungen an all die Menschen, die er hätte retten können, wenn er gedurft hätte, ebenfalls belasten. Er fragt sich, ob Ajak all die Jahrtausende falsch entschieden hat, und er tritt nach draußen und unterwirft die gesamte Stadt per Gedankenkontrolle, um den Konflikt zu beenden. Gilgamesh sagt, Ajak soll Athena nicht die Erinnerung nehmen, er passt schon auf sie auf. Und sie verabschiedet sich von den anderen, dies ist das Ende ihrer Mission, und sie dürfen jetzt ihren eigenen Weg finden, bis sie irgendwann wieder zusammenkommen. Mumbai, wieder in der Gegenwart. Kingo ist mittlerweile ein Bollywood-Star geworden. Icarus, Sprite und Cersei starren ihn mit offenem Mund an. Und die Szene ist authentisch choreografiert. Also, klar, man sieht, dass es ein Studioset ist, aber innerhalb dieser Parameter wirkt es beinahe wie eine echte Bollywood-Produktion. Kumail Nanjianis Kostüm wurde auch in Indien angefertigt. Dann endet die Szene und er freut sich, die anderen zu sehen, und wir sehen, dass der gesamte Film einen tonalen Wechsel gemacht hat. Für einen Moment ist die Tragik von dem Film abgefallen, und das wirkt jetzt alles etwas leichter und lockerer, beinahe wirklich wie eine Bollywood-Komödie. Kingo erzählt dann auch etwas atemlos, dass er gerade einen Film über Icarus dreht, in dem er, also Kingo, Icarus spielt. Es gibt ein paar Witzchen über seinen Assistenten Karun, der ihm seit 50 Jahren zu Diensten ist. Vorher hatte er gedacht, Kingo sei ein Vampir. Es hat tatsächlich einen Vampir-ähnlichen Eternal gegeben, aber der taucht im Film nicht auf. Erst als der echte Icarus seinem Schauspieler sagt, dass Ajak von einem Deviant getötet worden ist, fällt der Film zurück in die Realität. Und sofort wechselt die Kamera in eine Supertotale, die das gesamte Studio zeigt und die bunte Bollywood-Kulisse als kleinen Teil der Gesamtheit sichtbar macht. Also schon wieder eine sehr bewusst gewählte Bildsprache. Der Dreh wird abgebrochen und alle Cast- und Crewmitglieder verlassen den Ort. Auch das ein sehr starkes Bild. Die Kamera wieder näher am Geschehen klärt Icarus jetzt Kingo darüber auf, dass er mit ihnen mitkommen muss. Und auch die nächste Szene hat eine erstaunlich starke Bildsprache für das MCU. Kingo, der aus dem schwarzen Dunkel des Studios hinaus ins Licht sieht, in die lebhafte Bollywood-Welt mit bunten Saris und einem Plakat von ihm selbst als Shadow Warrior, so eine Art Bollywood-Variante von Kamen Rider, wie es aussieht. Er will nicht zurück in die Schatten der Realität, aber er steht bereits dort. Und sogar Karun sagt ihm jetzt, dass er sich der Verantwortung gegenüber seiner Familie nicht entziehen kann. In der Form eines Zitates aus Shadow Warrior Teil 2. Und Kingo versteht. In seinem Privatjet reisen sie nach Australien. Aber sie nehmen einen Teil von Kingos drolliger Bollywood-Welt mit. Für den Fall, dass sie es nicht schaffen, lässt er nämlich Karun eine Doku über die Eternals drehen, damit man sich eines Tages noch an sie erinnert. Außerdem erklärt er Sprite, dass er gar nicht vorgibt, seit 100 Jahren ein und derselbe Schauspieler zu sein. Nein, nein, er spielt mittlerweile seinen eigenen Urgroßenkel. Und er sagt, dass er Schauspieler geworden ist, weil er Sprites Illusionen vermisst hat. Die beiden waren zusammen durch die Welt gezogen, bis er sesshaft werden wollte, weil er nicht alle paar Jahre mit ihr umziehen wollte, um zu vermeiden, dass andere mitbekommen, dass sie nicht altert. Aber ihre Illusionen, ihre Geschichten, die haben ihn dazu inspiriert, Bollywood-Star zu werden. Aber mit diesem Geständnis kommt er weiter in der Realität an. Und er verliert seine bis hierhin beinahe ungebrochene gute Laune. Wenn sie alle zusammengeblieben wären, statt sich in der Welt zu verstreuen, dann würde Ajak noch leben. Down Under angekommen, finden sie einen weiteren toten Deviant. Sie klopfen an eine Tür und Gilgamesh macht auf. What took you so long? Madungstjok ist großartig. Er ist super aufgelegt, bietet den anderen Pai an, den er mit bloßen Händen aus dem heißen Ofen holt, und ja, dass die Deviants zurück sind, hat er wohl gemerkt, aber er wurde allein mit ihnen fertig. Dann erfährt er von Ajax Tod und er lässt stumm die Schultern hängen. Und der Pai fällt aus der Form auf den Boden. Was in einem anderen Film ein einfacher Slapstick-Moment wäre, ist hier wirklich richtig tragisch. Ich musste da an die Gummibrust-Szene aus Watchmen denken.
Mhm.
und von seinen Gefühlen überwältigt, zerdrückt er die Python mit bloßen Händen. Dann sehen die anderen Thena in der Ferne malend unter einem Baum sitzen. Sie hat ihr Mad Weary noch immer nicht überwunden. Sie hält sich außerdem für die letzte Überlebende des zerstörten Planeten Century 6. Auch das wieder eine Anspielung auf Man of Steel. Aber Sprite schafft eine Illusion des Raumschiffes, in dem sie gekommen sind, um Thena zu beruhigen. Natürlich ist es aber erst wieder Gilgameshs Hand, die sie wieder zu sich kommen lässt. Und Gilgamesh ist gut gelaunt. Er tischt den anderen Speisen auf. Über Sprite macht er sich lustig. Angeblich hat er ihr dasselbe nicht-alkoholische Kindergetränk gegeben, das er auch Thena gibt. Dann ändert er seine Geschichte und behauptet, das sei ein geheimes Gebräu, das ihm Odin nach der Schlacht bei Tönsberg gegen Laufis Frostriesen gezeigt hat. Auch hier wieder der Versuch, etwas an das MCU heranzuwachsen. Sprite verwandelt seine Kleidung bloß wortlos in einen Babystrampelanzug mit Häubchen und auf seinem Lätzchen steht Gilgamesh. Das bringt Kingo auf die Geschichte, dass Thor, als er noch ein kleines Kind war, ihm immer hinterhergelaufen sein soll. Sprite fragt sich, jetzt wo Rogers und Stark nicht mehr zur Verfügung stehen, wer wird die Avengers jetzt wohl leiten? Icarus bietet sich selbst dafür an. Das ist echt eine interessante Art, den Film ins MCU einzubeziehen. Und auch eine interessante Art, mit unseren Erwartungen zu spielen.
Ja.
Cersei geht nach draußen und sieht sich die Bilder an, die Thena gemalt hat. Gilgamesh folgt ihr und die beiden unterhalten sich über Thenas eingebildete neue Origin. Gilgamesh sagt, dass ihr quasi Krypton von starken Beben entzweigerissen worden ist. Und Cersei merkt an, dass die Erde selbst erst vor wenigen Tagen ein starkes Beben hatte. Und wie die beiden hier in einer Totale vor der Wüste Australiens gefilmt werden, unter einer Plane stehend, die weit von vertrauter amerikanischer Architektur entfernt ist. Ein Koreaner und eine Engländerin mit einem Vater aus Hongkong und einer Mutter aus China. Also kein Wunder, dass konservative amerikanische Marvel-Fans sich in diesem Film nicht wiederfinden.
Wäh.
Ja.
Wäh.
Ich finde das gut. Ich meine, ich mag das MCU. Ich glaube, das habe ich in den vergangenen 2,5 Jahren auch wirklich deutlich gemacht.
Mhm.
Aber Film kann so viel mehr sein als das Vertraute.
Ja.
Und anzufangen, das bisher brachliegende Potenzial aus den Filmen rauszukitzeln, wird langfristig die einzige Möglichkeit sein, das MCU relevant bleiben zu lassen.
Ja, also ja,
Shang-Chi war da ein guter erster Schritt und Eternals geht von da aus gleich noch ein paar Kilometer weiter.
Also ich sag dir ganz ehrlich, mir ist es im Endeffekt scheißegal, woher die Schauspieler kommen, solange sie einen guten Job machen.
Ja.
Nur es gibt, also bei Eternals ist es mir scheißegal, aber wenn das halt sowas ist wie Shang-Chi, klar, da kannst du nicht irgendeinen Jonathan Peter irgendwas aus Großbritannien nehmen oder ja, so.
Das wäre dann Iron Fist.
Ja, quasi. Aber mir ist das im Endeffekt so egal. Und wenn sie einen Film über die deutsche Geschichte machen, in dem nur Japaner, Koreaner, Chinesen, Nigerianer und Inder vorkommen, das wäre mir so scheißegal.
Ja.
Solange die ihren Job gut machen, sollen sie doch spielen, was sie wollen.
Ja. Ich sag mal, wir haben natürlich die privilegierte Position, dass es tausende Filme gibt mit Leuten, die so aussehen wie wir.
Naja.
Und diese Erfahrung halt auch anderen Leuten zu bieten, die sich eben nicht schon zigtausendmal in irgendwelchen Filmen wiedergefunden haben, das ist halt auch wichtig.
Ja, ich habe mich auch nur in einem einzigen Film wiedergefunden. Ja. Endgame.
Thor?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Nein, aber stimmt schon. Ich meine, ich find's schön, gerade bei so jemandem wie Madong Seok.
Mhm.
Der kann von mir auch, wenn es irgendwann mal einen Film über mein Leben gibt, dann bitte soll er mich spielen.
Ja.
Also, ne? Also die Auswahl der Schauspieler ist schon gut.
Ja.
Also die ist verdammt gut. Ich glaube, nee, ich weiß, dass ich an nur einem einzigen Schauspieler was zu meckern habe, aber dazu kommen wir später.
Okay, ich bin gespannt. Cersei setzt sich unter den Baum, atmet tief durch und endlich schafft sie es, selbst Kontakt zu Arishem herzustellen. Und er enthüllt, sie sind gar nicht wegen der Deviants zur Erde geschickt worden, sondern um den Celestial Tiamut zu wecken, der in der Erde wie in einem Ei herangewachsen ist. Die Deviants hatten vorgehabt, den Vorgang zu verhindern, indem sie die Menschen töteten, die Tiamut als Energiequelle dienen sollten. Aber jetzt ist die Bevölkerung der Erde groß genug, dass Tiamut schlüpfen kann. Eine CGI-Sequenz zeigt, wie er die Erde um sich herum wegsprengt. Und ich hatte ja erwartet, dass der Name Tiamut ein bewusstes Mashup aus Tiamat und Bahamut ist, und damit meine ich nicht mal die Figuren aus Final Fantasy, sondern je eine Figur aus der babylonischen und der arabischen Mythen, auf die dann auch Squaresoft bei der Namenswahl zurückgegriffen hatte.
Wie bei fast allen ihrer Beschwörungen.
Ja.
Ifrit, Shiva,
ja.
Quetzalcoatl, hat alles mit Legenden zu tun.
Und es ist natürlich möglich, dass solche Überlegungen tatsächlich zum Namen geführt haben, aber wenn, dann schon vor 45 Jahren. Denn Tiamut war damals schon eine Figur aus Kirby's Comics. Seinen ersten Auftritt hatte er in Eternals 18 von 1977, einem Heft, in dem Druig Icarus entführt, um herauszufinden, wie man einen Celestial zerstören kann. Comic Tiamut war eine der Celestials, die vor 1 Million Jahren auf die Erde gereist und die Eternals erschaffen haben. Tiamut persönlich war für Makkari verantwortlich gewesen. Vor 20.000 Jahren kam es dann zu einem Konflikt zwischen den Celestials. Tiamut hatte Arishem angegriffen und sogar besiegt, weil der nicht wollte, dass die Erde zerstört wird. Er selbst wurde aber daraufhin von anderen Celestials überwältigt. Die Seele wurde von seinem Körper getrennt und der Körper wurde unter einem Gebirge in Kalifornien in einen Tiefschlaf versetzt, aus dem er erst im Neil Gaiman Run aufwachte. Noch später wurde er dann in einem X-Men-Multiversums-Crossover getötet. Ein paar Jahre später wurde übrigens ein weiterer ruhender Celestial auf der Erde eingeführt, der Progenitor, wobei der nicht schlief, sondern vor 1 paar Milliarden Jahren hier gestorben ist. Sein Leichnam wurde dann vorübergehend reanimiert, mittlerweile ist er wieder leblos und das aktuelle Hauptquartier der Avengers.
Was?
Ja, okay. Die wohnen in einem ausgehöhlten Celestial-Körper.
Von mir aus.
Ja. Im MCU ist das natürlich alles völlig anders. Da will Arishem alles Leben auf der Erde zerstören, damit Tiamut die dabei freigesetzte Energie absorbieren und darum leben kann. Und Cersei ist entsetzt. Arishem antwortet kalt, dass das Lebensende der einen den Beginn des Lebens für andere bedeutet. Der Celestial in der Erde wird wieder neue Galaxien schaffen und neues Leben hervorbringen. Ohne die Celestials wird das Universum irgendwann der Entropie zum Opfer fallen. Und das war nicht die einzige Lüge. Arishem erklärt jetzt auch, dass es den Planeten Olympia nie gegeben hat. Eigentlich stammt sie aus der Weltenschmiede, wie alle Eternals. Dort hat sie Arishem gebaut. Sie sieht eine halbfertige Version von sich selbst, einen von unzähligen Eternals-Rohlingen. Sie können nicht sterben, weil sie niemals gelebt haben. Sie sind künstliche Wesen, deren Erinnerungen nach jedem Schlüpfen nicht gelöscht, aber extrahiert werden, damit Arishem die Deviants besser erforschen kann. Auch die hat er selbst erschaffen, damit die Planeten, die Celestials ausbrüten sollen, nicht von Raubtieren dominiert werden, die ein Anwachsen der Bevölkerung auf die erforderliche Menge verhindern würden. Das Problem ist, dass die Evolution die Deviants selbst zu Raubtieren machte, was die Erschaffung der Eternals nötig machte. Zurück in Australien berichtet sie den anderen von ihrer Unterhaltung mit Arishem, und Sprite überlegt, dass das eine Erklärung für Mad Riri sein könnte, dass Thena irgendwie auf die eigentlich extrahierten Erinnerungen an in der Vergangenheit geschlüpfte Planeten zurückgreift. Und es entsteht ein Gewissenskonflikt unter den Eternals. Sollen sie die Geburt Tiamuts ermöglichen? Sollen sie die Menschheit beschützen? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Tiamut auf seinen Weg zu schicken, neue Galaxien und neues Leben zu erschaffen, ohne dafür den Planeten Erde zu verlieren? Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Eternals sorgt jetzt übrigens für eine etwas heterogene Stimmung. Gilgamesh, Kingo und sein Begleiter Karun sind viel positiver und auch viel flapsiger als ihre deutlich trockeneren, nüchterneren Cousins und Cousinen Icarus, Sprite oder Cersei, deren Humor zum Beispiel einzig und allein darauf beschränkt ist, dass sie zu abhängig von ihrem Handy ist.
Ja.
Und das mutet zunächst einmal befremdlich an. Aber die Bollywood-Szene hat mich die Entscheidung verstehen lassen. Die Eternals-Diaspora ist vor so langer Zeit in alle Winde verstreut worden, dass sie jahrhundertelang völlig andere Entwicklungen durchgemacht haben und längst keine homogene Familie mehr sind. Bis hin zu dem Punkt, wo sie quasi in unterschiedlichen Filmen leben. Das ist im Grunde nichts anderes als Avengers 1. der als Fortsetzung der Iron Man-Filme genauso gut funktionierte wie als Fortsetzung von Thor oder Captain America.
Ja.
Da knallten auch sehr unterschiedliche Figuren aus unterschiedlichen Filmen aufeinander. Dasselbe in Infinity War und Endgame, wo so unterschiedliche Konzepte wie Tony Stark, Wanda und Vision oder die Guardians of the Galaxy nebeneinander stehen. Der Unterschied ist natürlich, dass wir nie einen Solo-Kingo-Film, einen Solo-Icarus-Film und einen Solo-Gilgamesh-Film hatten. Aber das Prinzip ist dasselbe. Das unterstreicht, welche Gräben sich zwischen den Figuren aufgetan haben und wie schwer es werden wird, sich wieder zusammenzuraufen. Und während Kingo und Gilgamesh noch über das Bier streiten, von dem Gilgamesh behauptet, er habe es mit Hilfe seiner eigenen Spucke aus Maiskörnern gebraut, da merkt Icarus an, dass sie dringend aufbrechen und die anderen Eternals einsammeln müssen. Weiter geht es im Amazonas. Hier lebt Druig bei einer Kommune im Wald, deren Körper er offenbar nach Belieben übernimmt, wenn ihm danach ist. Etwas bedrohlich kommt er aus seiner Hütte heraus und heißt sie willkommen. Und ich hatte gedacht, er könnte der Schurke dieses Films werden. Dann bringt er Karun dazu, seine Kamera gegen die Wand zu werfen. Kingo und er beginnen zu streiten und Icarus will schon wieder aufbrechen. Cersei versucht zu vermitteln, aber Druig hat gerade erfahren, dass er seit 7000 Jahren auf einer Himmelfahrtsmission ist und die Pläne der anderen sind ihm gerade ziemlich egal. Es folgen ein paar kurze Szenen, in denen die Eternals in kleinen Gruppen miteinander interagieren und Thena hat eine Krise. Sie sagt Gilgamesh, dass sie nicht weiß, ob sie noch kämpfen kann. Sie hat Sorge, Gil noch einmal weh zu tun. Er versucht, sie aufzubauen, aber ihre Augen zeigen, dass sie schon abgeschlossen hat. Sie bedankt sich bei ihm dafür, dass er sich immer um sie gekümmert hat. Kingo spricht mit Sprite. Er sieht sich als Peter Pan und sie als Tinkerbell. Und er fragt, ob sie ihn liebt, so wie Tinkerbell Peter Pan immer geliebt hat. Und sie, die gerade erfahren hat, dass sie keine natürliche Lebensform ist, sondern ein synthetisches Wesen, will einfach nur wissen, warum Arishem ihr keinen ausgewachsenen Körper gegeben hat wie allen anderen. Cersei videochattet mit Dane und nach einer drolligen Szene, in der er sie fragt, ob die Legende des Königs Midas, der alles zu Gold machen konnte, auf sie zurückgeht, da rät sie ihm, mit sich selbst ins Reine zu kommen, solange er noch kann. Sich mit seinem Onkel zu versöhnen, bevor es nicht mehr geht. Wie gesagt, dieser Onkel war der erste Black Knight.
Mhm.
Dann bricht die Verbindung ab. Icarus sieht es anscheinend als den perfekten Zeitpunkt, um zu versuchen, sie zurückzugewinnen. Und er sagt, dass er sich Sorgen um sie macht, weil er nicht mächtig genug sein wird, sie vor Arishem zu beschützen. Sie wirft ihm vor, dass er sie damals einfach geghostet hat. Er sagt, dass er sie vermisst hat. Und als wir uns gerade fragen, ob sie sich jetzt womöglich doch wieder näher kommen, greifen plötzlich die Deviants an. Einer von ihnen packt Icarus und fliegt mit ihm davon. Sprite bringt Karun in Sicherheit und sie nennt ihn Young Man, damit wir nicht aus den Augen verlieren, dass sie tausende von Jahren alt ist, auch wenn sein Schauspieler 52 Jahre älter sein mag als ihre Schauspielerin. Auch die BewohnerInnen von Druigs Dorf werden evakuiert. Druig behält ein paar von ihnen da, um als Armee mit Flinten gegen die Deviants auszuhelfen, aber auf Cerseis Bitte hin entlässt er sie in die Freiheit und schickt sie mit Worten zum Fluss, um sich dort zu sammeln und auf ein Ende des Kampfes zu warten. Icarus schafft es, seinen Entführer zu besiegen, er wird allerdings direkt vom nächsten Deviant angegriffen. Gilgamesh und Thena retten ihn, aber im nächsten Moment bricht ihm Thena wieder das Mad Riri aus und sie wendet sich gegen Icarus. Gilgamesh beruhigt sie ein weiteres Mal. Die Action ist gut, auch wenn das Bild ein bisschen dunkel gehalten ist. Sprite und Kingo machen einen Team-Up-Move, bei dem sie ein Viech mit ihren Illusionen ablenkt und er das über die Schwachstelle am Bauch ausschaltet. Und Icarus kämpft gegen die Viecher wie ein Superman, der keine Rücksicht auf die Umgebung nehmen muss. Und das geht voll in Ordnung, weil er erstens nicht Superman ist und weil zweitens die Umgebung vorher noch evakuiert worden ist. Warum kann DC sowas nicht?
Ja, weil es DC ist, weil es muss alles dark und gritty sein.
Ja. Dark und gritty, DC.
Mhm.
Ich mag außerdem das Monster-Design. Also, klar, das sind nicht die Deviants aus den Comics, aber es sind vielfältige Kreaturen. Monster-Katzen, Monster-Wölfe, Monster-alles Mögliche. Als selbst Icarus die Monster zu viel werden, wird er von Cersei gerettet, was ihre Unterhaltung von unmittelbar zuvor eine ganz andere Perspektive gibt. Er mag nicht immer in der Lage sein, sie retten zu können, aber vielleicht kann sie ja einfach ihn retten. Gilgamesch kämpft alleine gegen das größte Monster, das ist das aus London. Und ich bekomme fiese Flashbacks an Train to Busan.
Mhm.
Denn auch hier kämpft er für das Wohl aller um ihn herum und wird dann überwältigt. Der Deviant saugt ihm die Energie aus und lässt ihn als kraftlose Hülle zurück. Und das Monstrum nimmt daraufhin eine beinahe menschliche Gestalt an. In der kann es endlich auf Ajax Erinnerungen zurückgreifen und es versteht, was Arishem den Deviants angetan hat. Was die Eternals den Deviants angetan haben und schwört Rache. Icarus schlägt die Kreatur, die im weiteren Verlauf des Films den Namen Crow annehmen wird, auch wenn er im ganzen Film nie fällt und auch wenn er keine Panda-Maske aufsetzt, mit seinen strahlenden Augen in die Flucht.
Wow.
Für Gilgamesch ist es allerdings leider zu spät. Leblos sinkt er in Thinas Armen zusammen. Sein letztes Wort ist an sie gerichtet. Remember.
Also, ich habe Angst, dass Madong Seok der koreanische Sean Bean wird.
Ja. Ja, es wäre echt schön, wenn er mal so zwei, drei Sachen drehen dürfte, wo er überlebt.
Ja, vielleicht sehen wir ihn noch mal wieder als Gilgamesch.
Ja, da es ja eh alle künstliche Körper sind und da Arishem ja sogar in der Lage zu sein scheint, die Erinnerungen vorher zu extrahieren, man könnte es hinkriegen.
Ja.
Aber ich befürchte, dass Eternals dafür nicht erfolgreich genug war, aber dazu später noch mehr.
Ja.
Bei seiner Beerdigung ist sogar Karun ernst. Und dieser Kontrast macht die Szene noch mal tragischer, als sie ohnehin schon wäre. Und ich find's schade, ich hatte mich echt schon auf ein Team-Up aus Gilgamesh und Wong gefreut. Also gerne auch mit Shang-Chi, Katie und Jimmy Wong, also quasi als MCU-Gegenstück zu den aktuellen Agents of Atlas aus den Comics. Aber das hätte noch nicht mal sein müssen. Ich hätte ihn zum Beispiel auch gerne einfach bei den Avengers gehabt. Aber vor allem hätte ich gerne mehr Madong Seok im MCU bekommen, als einen halben Film, wo er sich das Ensemble auch noch mit anderen Leuten teilt, die fast alle mehr zu tun haben als er.
Ja, das klingt total, also du weißt, warum das in meinem Kopf ein bisschen merkwürdig klingt, aber ich hätte ihn gern an der Seite von Shang-Chi gehabt.
Ja.
Einfach er, Shang-Chi und Wong.
Ja, also gerade er und Wong. Ich glaube, die beiden hätte ich wirklich gerne nebeneinander gesehen.
Ja, das wäre so geil gewesen, aber
ja.
Ich hoffe ja immer noch auf Amadeus Cho, ne?
Ja, ja.
Wenn da nicht wieder das Budget so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, ne? Ich meine, sie haben ein Budget, aber sie werden eher 5 Serien machen mit einem Charakter, der nicht viel CGI braucht.
Mhm.
Und sonst wird das halt so ein Game of Thrones Ding, wo es Drachen gibt, aber die werden weggesperrt, weil die sonst zu teuer werden zu animieren.
Ja, ja.
So, und ich will Amadeus Cho in seiner ganzen Glory als Hulk haben.
Mhm.
Und nicht irgendwie 3 Folgen, wo er es nicht wird, nur um dann in einer Folge mal einen Kampf zu sehen.
Ja, ja. Fina verstreut Gils Asche im Wasser. Druig und Cersei unterhalten sich über die Menschheit und ob wir eigentlich noch zu retten sind.
Nein.
Er hat mal darüber nachgedacht, uns alle gleichzeitig zu übernehmen. Aber ohne unsere Fehler wären wir nicht mehr menschlich. Sie überlegen, ob Druig vielleicht in der Lage wäre, Arishem zu kontrollieren. Aber so stark ist er nicht. Sie brauchen Phaistos. Ein weiterer Flashback schildert uns dann endlich das Schicksal von Phaistos, dem Schmied. Er wird gespielt von Brian Tyree Henry, der in unserer Liste wahrscheinlich den größten Abstand zwischen seinem besten und seinem schlechtesten Film vorweisen kann.
Okay.
Er sprach Miles' Vater in Into the Spider-Verse.
Okay.
Er war aber auch der Arkham-Mitarbeiter in Joker, der Arthur die Akte der Mutter gibt.
Okay.
Also eine größere Schere haben wir, glaube ich, nicht.
Ja.
Seine Rolle hier ist etwas ernster. Denn Phaistos hat den Menschen die Gabe der Technologie gegeben, und als die eben jene Gabe 1945 nutzten, um Hiroshima in einer nuklearen Explosion zu vernichten, da stand er in den Trümmern und gab sich die Schuld dafür. Und Ajax versucht ihn zu trösten, aber er weint bitterlich. Und er entscheidet, dass es die Menschheit nicht wert ist, von den Eternals gerettet zu werden. 80 Jahre später lebt er mit Mann und Kind in irgendeiner Vorstadtsiedlung.
Darf ich da mal kurz drauf eingehen?
Wenn du möchtest.
Das ist eine nicht hetero-Beziehung in Filmen, die ich sehen möchte.
Hm.
Ich meine, ich darf nicht darüber urteilen. Aber ich find's immer schlimm, wenn solche Sachen so gezwungen wirken. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Also ich kann's nicht richtig erklären, weil in Eternals ist das, es, show, don't tell.
Ja.
Das möchte ich haben bei solchen Sachen. Es soll nicht so, ja, aber der Charakter ist jetzt schwul oder lesbisch, sondern es soll so natürlich wirken, wie es ist.
Ja.
Bitte mehr von sowas und nicht dieses, wir müssen da jetzt eine große Szene draus machen, dass es so ist.
Ja.
Weil das lässt es wieder unnatürlich wirken.
Ja, ja.
Das ist alles, was ich dazu sagen wollte.
Okay.
Also ich wollte jetzt nichts Negatives sagen und ich hoffe, das kam auch nicht so rüber.
Ich war am Anfang nicht ganz sicher, wo die Reise hingeht, aber ja.
Nee, einfach, dass es in Filmen bitte so natürlich gezeigt werden soll, wie es in Eternals ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn zu viel über dieses Thema geredet wird, dass es dadurch wieder unnatürlicher wirkt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich hätte halt gerne, dass das hetero und nicht hetero etwas gleichberechtigter präsentiert werden. Einfach, es heißt immer, oh nein, du darfst doch keine Schwulen im Film haben, das wäre ja ein schändlicher Einfluss auf die Kinder, weil die zu früh sexualisiert werden, das ist Schwachsinn, weil die Hetero-Pärchen in den Film knutschen ja auch ständig.
Ja.
Also von daher, so wie hier ist das wirklich gut.
Ja, klar, aber das, was du jetzt meintest, von wegen, dass es mehr gleich werden soll, also so ein 50-50-Ding oder so.
50-50 muss nicht sein, nur, also ich will jetzt nicht in 50% aller Filme eine schwule Beziehung haben, aber wenn schwule Beziehungen gezeigt werden, dann sollen sie nicht anders präsentiert werden als Hetero-Beziehungen.
Genau,
das meine ich.
Genau das meine ich.
Ja, okay.
Dann, und das ist halt, es würde jetzt Filme geben, wo die wahrscheinlich noch eine Viertelstunde darüber reden würden. Oh, ich wusste gar nicht, dass du mit einem anderen Mann zusammen bist. So, nee. Lass es so wie in Eternals, so show, don't tell. Punkt.
Ja. Wobei natürlich ja, ich möchte jetzt sagen, schwulen Geschichten natürlich auch eine Daseinsberechtigung haben. Also nächstes Jahr werden wir noch den bewegten Mann sehen.
Ja, natürlich. Es hat eine Daseinsberechtigung, so wie jede andere Liebe auch.
Mhm.
Aber das Einzige, was es noch schlimmer gemacht hätte, ist, wenn er komplett übertrieben dargestellt worden
ja, wäre. Also dieses Exaltierte, ja. Mhm.
So, und so wie die das gemacht haben, so sie zeigen, er hat einen Mann und ein Kind.
Ja.
Punkt.
Perfekt.
Ja.
Ja. Ich mache jetzt mal weiter.
Ja, ja.
Cersei und Icarus kommen ihn besuchen und Phaistos versucht, sie als Sylvia und Isaac aus dem College vorzustellen. Aber sein Sohn erkennt Icarus aus dem Fernsehen wieder. Es hatte eine Live-Übertragung des Kampfes in London gegeben.
Entschuldigung, dass ich lache, aber ich muss gerade an den Satz denken. Guck mal, Daddy, Superman.
Phaistos bitte die beiden herein. Es gibt einen etwas platten Witz, in dem Icarus einen Ikea-Tisch kaputt schlägt. Also offensichtlich ein Versuch, Thor's Another im Ton zu matchen, aber gut. Mit dem Wissen, dass ihre Aufgabe die ganze Zeit nur darin bestand, die Entwicklung der Menschen lang genug zu begünstigen, bis die zahlreich genug sind, um den schlafenden Celestial zum Schlüpfen zu bringen, schließt Phaistos sich dann aber den anderen an, nicht ohne sein Kind nochmal ins Bett zu bringen und seinen Mann noch einmal zu küssen. Ein Kuss, der dazu führte, dass Eternals in weniger aufgeschlossenen Teilen der Welt nicht in die Kinos kam. Deren Verlust. Ich hoffe nur, dass das nicht so viel Umsatzeinbußen mit sich gebracht hat, dass jetzt nie eine Fortsetzung kommt, aber dazu am Ende mehr. Die Eternals reisen um Phaistos verstärkt zu ihrem alten Raumschiff, wo er etwas bauen soll, das Druigs Kräfte verstärkt. Und jetzt sind die noch lebenden Eternals endlich vollzählig. Denn Makkari lebt dort seit Jahrhunderten. Und während sich alle die Zeit vertreiben, gibt es noch ein bisschen Setup. Thena trainiert mit einem Breitschwert und Sprite fragt, ob das die Ebony Blade ist. Thena sagt nein, das ist Excalibur.
Ich finde das so gut, sorry, aber so, oh, ist es das und das Schwert? Nee, ist nur Excalibur.
Ja,
nur. Ja, eben, ja. So fühlt sich das halt an.
Jetzt muss man gerade überlegen, ich glaube, Dane Whitman, also Black Knight, hatte auch mal irgendwann das Schwert Excalibur gehabt.
Okay.
Aber vielleicht färbe ich da auch durcheinander. Aber ich meine schon. Ich meine, er hatte nicht immer dieses Ebony Blade, aber...
Und noch einmal Schneiderraum Micha hier, um zu sagen, ja, stimmt. Dane Whitman hatte tatsächlich mal Excalibur. Die Lady of the Lake persönlich hat es ihm nämlich überreicht.
Naja. Und dann ist Phaistos fertig und er präsentiert ihnen goldene Armreifen, die sie alle miteinander verbinden. Wenn die Deviants Eternals Energie aussaugen können, dann können vielleicht auch die Eternals einander Energie abgeben, also freiwillig, und einen Zustand erreichen, den sie Unimind nennen, der einen oder eine von ihnen zu einer Art Über-Eternal macht. Das könnte reichen, um Tiamut lange genug zum Schlafen zu bringen, dass sie die komplette Erde evakuieren können. Auch dieser Unimind ist ein Kirby-Konzept. Wobei es natürlich auch passieren könnte, dass sie Tiamut dabei schaden oder sogar vernichten. Dann wären sie für die Nichtentstehung von Milliarden von Leben verantwortlich. Die Eternals bestimmen spontan Icarus zu ihrem Anführer, der entscheiden soll, aber er sagt nein, Cersei war von Ajak als neue Anführerin ausgewählt worden. Wenn jemand entscheidet, dann sie. Sprite ist trotzdem dagegen, Icarus ist der stärkste von ihnen, darum sollte er der Anführer sein. Icarus verlässt den Raum. Kingo geht ihm hinterher und sagt, was immer Icarus entscheidet, er wird ihm folgen. Bis ans Ende der Erde, wenn das nötig sein sollte. Schnitt. Icarus steht stumm in einem Canyon und grübelt. Und dass die Szene nicht gekürzt wurde, um die Laufzeit des Films kurz zu halten, ist sehr wichtig. Denn sie ist nicht nur wichtig für die Atmosphäre, sondern auch Setup für einen Payoff, der unmittelbar bevorsteht. Denn diese Phrase, die Kingo gerade gesagt hatte über das Folgen bis ans Ende der Erde, die hatte Icarus vor nicht mal einer Woche noch selbst ausgesprochen. Und ein weiterer Flashback zum Tod von Ajak zeigt uns die Umstände, wie es dazu kam. Icarus ist bei ihr auf der Farm und die beiden wissen, was kommt, wussten es die ganze Zeit. Sie als Verbindung zu Arishem sowieso, Icarus seit den Tagen Babylons. Und vor dieser Enthüllung wirkt ihre Unterhaltung mit Arishem in einem ganz anderen Licht. Als er sagte, die Mission ist wichtiger. Lass die Menschen nicht zu nah an dich herankommen. Da wusste er, dass sie weiß, was die wahre Mission ist. Naja, sie und Icarus haben es bloß eine Ewigkeit lang vor den anderen Eternals geheim gehalten. Dann kam der Snap. 5 Jahre hatte Thanos die Bevölkerung des gesamten Universums halbiert und damit auch die der Erde, was Tiamuts bevorstehende Zerstörung des Planeten noch einmal deutlich verzögert hätte. Und dann kamen die Avengers und brachten alle zurück. Was in Endgame ein glorreicher Triumph war, mit hunderten Portalen, die alle Zurückgekehrten sofort in die Schlacht gegen Thanos hatten eingreifen lassen, mit Pathos und Fanservice und jeder Menge cooler Momente und Team-Up-Manövern und begeisternd jubelnden Kinosälen weltweit. Genau das war nur für Ajak und Icarus erkennbar. In Wahrheit ein gewaltiger Rückschlag. Denn das alles hat die Vernichtung des gesamten Planeten und dieses Mal beider Hälften seiner Bewohner jetzt wieder in unmittelbare Nähe rücken lassen. Und das finde ich halt auch krass, wie es dieser Film schafft, die Szene so anders wirken zu lassen. Ajak schlägt vor, die anderen Eternals aufzuklären. Nur so haben sie eine Möglichkeit, die Emergence zu verhindern. Denn Ajak hat die Menschheit jahrhundertelang beobachtet. Nicht nur ihre Kriege, auch ihre Kunst, ihre Kultur, ihre Menschlichkeit. Das alles aufzugeben, bloß damit ein Celestial an irgendeiner anderen Ecke im All genauso zur Vergänglichkeit verdammtes neues Leben schaffen kann? Sie hat sich entschieden, das ist es nicht wert. Und Icarus sagt ihr jetzt, was Kingo 6 Tage später ihm sagen wird, dass er ihr bis ans Ende der Erde folgen wird. Allerdings schickt er ein Aber hinterher. denn er muss ihr erst etwas zeigen. In Alaska. Dort ist der Ursprung der neuen Welle an Deviants. Sie waren dort jahrhundertelang in einem Gletscher eingefroren und haben die Vernichtung all ihrer Artgenossen einfach verpasst. So wie Steve Rogers den Großteil des 20. Jahrhunderts mit allen Höhen und Tiefen verpasst hat. Und Icarus wusste das. Die globale Erwärmung hat sie befreit. Übrigens noch ein Grund dafür, dass rechte Rattenfänger ohne Interesse an dem Fortbestehen des Planeten über ihre eigenen kurzfristigen Vorteile hinaus natürlich ebenfalls dazu bewogen hat, Stimmung gegen Eternals zu machen. Denn alles, was mit dem Kampfbegriff Woke beladen werden kann, muss ja zwangsläufig bekämpft werden, darum auch dieser Film. Und nicht wenige sind über alle daraufhin hingehaltenen Stöckchen gesprungen, ohne auch nur zu merken, warum der Film eigentlich so viel negativer diskutiert wird als andere MCU-Filme, die sich bei allen angeschnittenen politischen Themen auch nie allzu negativ gegenüber Kapitalismus, Großkonzernen oder dem Militär geäußert hatten, weder direkt noch indirekt. Alles, was schlecht war, waren im MCU immer Einzelpersonen. Waffenhändler sind nur schlecht, wenn sie Obadiah Stane oder Justin Hammer heißen. Das Militär ist nur schlecht, wenn es heimlich von Hydra oder von Dracov gesteuert wird. Und Multimilliardäre, die jahrzehntelang das Leid anderer in Kauf genommen hatten, brauchen nur mit dem Verhältnis zu ihrem Vater ins Reine zu kommen, damit sie bereit sind, sich für das Wohl der gesamten Menschheit zu opfern. Zweimal. Aber bei Eternals wurde zwischen Loyalität zu Interessen der Wirtschaft und zu Interessen der Erde eine Entscheidung getroffen, und dieser Film wagt es jetzt, globale Erwärmung auch nur zu erwähnen. Selbst wenn die durch das Erwachen eines schlafenden Riesen im Inneren der Erde beschleunigt wird und übermäßiger CO2-Ausstoß der Industrie mit keinem Wort erwähnt wird.
Und dass sich der ganze Plot um Tiamut natürlich auch als Abtreibungsmetapher lesen lässt, hat's dann nochmal schwerer gemacht.
Und jetzt enthüllt der Film, dass auch Icarus eine Entscheidung zwischen seinen Loyalitäten getroffen hat. Einmal gegenüber Ajak und einmal gegenüber Arishem. Und er hat sich ganz bewusst für seine Loyalität zu Arishem entschieden. Und darum wirft er jetzt Ajak den Deviants buchstäblich zum Fraß vor. Sie geht nicht kampflos, aber der Deviant, der später als Crow bekannt sein wird, überwältigt sie. Was den Beginn seiner Transformation auslöst. Ein Upgrade, das er sofort mit den anderen Deviants teilt. Dazu lassen sie Ajaks leblosen Körper zurück. Icarus hebt ihn auf und bringt ihn zu ihrer Farm. Er kniet mit ihr auf dem Schoß nieder und bildet so eine Rule 63-Version der Pietà. Und dann macht Chloe Zhao die Parallelen zu Henry Cavills Superman offensichtlich. So wie der nach seinem Mord an General Zod aufschrie, so schreit auch Icarus jetzt auf. Und mit den Emotionen bricht auch sein goldener Hitzeblick aus ihm heraus. Und was bei Man of Steel nicht funktionierte, funktioniert hier. Und ich sehe zwei ganz konkrete Gründe, warum das so ist. Der offensichtliche erste Grund ist natürlich, dass Icarus nicht Superman ist. Icarus wird nicht dadurch definiert, dass er auch in extremen Situationen immer das Richtige tut, angetrieben von dem Verlangen, alle anderen dazu zu motivieren, selbst irgendwann dazu in der Lage zu sein. Dieses Do good to others and every man can be a Superman, das den Charakter definiert, der von Lara und Jor-El die Great Power und von Martha und Jonathan Kent die Responsibility bekommen hat. Zumindest wenn seine Creative Teams nicht mit dem Konzept des Altruismus an sich bereits maßlos überfordert sind. Und Icarus hat das nicht. Natürlich nicht. Er ist nur auf den ersten Blick das Superman-Gegenstück in dieser Quasi-Justice League. Aber tatsächlich macht es den Charakter aus, eben nicht diese inhärente Unfehlbarkeit zu haben. Mit jemandem wie Icarus kann man genau so eine Geschichte erzählen. Und dazu kann der Charakter sogar tausende von Jahre alt sein. Er muss nicht mal am Anfang seiner Karriere sein, damit der Autor eine sehr billige Ausrede dafür hat, dass die Figur es einfach noch nicht besser weiß. Und dann gibt's noch einen Grund. Kontext. Zack Snyder und David Goyer hielten es spontan beim Dreh einer der letzten Szenen des Films für eine hardcore-coole Edgelord-Idee, wenn Zod Superman sagt, dass er ihn schon töten müsse, und wenn Superman dann mit seinen Handlungen dem Schurken des Films recht gibt. Eine Szene später grinst Superman dann wieder völlig unbeschwert und in den nächsten beiden Filmen tötet er dann menschliche Warlords oder Doomsday ohne mit der Wimper zu zucken und hat nicht mal was bei der ganzen Sache gelernt. Geschweige denn eine angeblich so nötige Entwicklung hin zu dem Helden gemacht, als der Superman bekannt ist. Aber der gesamte Film Eternals ist so aufgebaut, dass diese Szene hier nach ungefähr 100 Minuten und damit nach ungefähr zwei Dritteln des Films kommt. Das Drehbuch wurde von vornherein mit dem Wissen um diese Szene verfasst. Der Film wurde entsprechend gedreht und entsprechend geschnitten. Alles davor bereitet diese Szene vor.
Mhm.
Und alles danach kümmert sich um die Konsequenzen. Die meiste Zeit hat Richard Madden einen Charakter gespielt, der in sich ruhte, der stumm die Geschehnisse betrachtete, der sichtlich mit einem inneren Konflikt beschäftigt war. Und jetzt erfahren wir, was dieser Konflikt tatsächlich die ganze Zeit gewesen ist. Nicht etwa, wie er und Cersei zueinander stehen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und was weiß eigentlich Jon Snow? Nicht etwa die Frage, warum die längst ausgerottet geglaubten Deviants plötzlich zurück sind. Oder warum sie wohl gänzlich aus dem Nichts die arme Ajak getötet haben. Nein, sein Konflikt war das Wissen, dass er nicht mehr länger Ajak und Arishem folgen konnte. Und dass ihn diese Unfähigkeit seitdem zerreißt. Die absolute Gewissheit, dass er bereit ist, andere Eternals genauso für Arishem zu opfern. Das ist kein freundliches S steht für Hoffnung vor und ein Flirten mit Carol Ferris nach dem Mord an Sort. Das ist die konstante, alle seine Handlungen überlagernde Frage, ob es wohl nötig werden könnte, auch Cersei zu opfern. Und wo er nicht einfach nur stumm grübelte, sondern aktiv mit den Eternals diskutierte, wo er sie antrieb, damit sie sich schneller wieder zusammentaten, wo er den Verdacht erst auf die Deviants, dann auf Mad Weary lenkte, da wissen wir jetzt, dass er das zu keinem Zeitpunkt auf Augenhöhe tat und dass er niemals das Wohl der anderen Eternals im Sinn hatte oder das der Menschen. Das ist eine Geschichte über Fehlbarkeit von scheinbar unfehlbaren Supermännern, wie Snyder sie offenbar erzählen wollte, nicht ahnend, dass seine Ambitionen seine Fähigkeiten immens überstiegen. Aber Chloe Zhao hat mehr drauf als er.
Ja.
Sehr viel mehr.
Ich möchte übrigens mal an der Stelle erwähnen, nicht von der Art, was für einen Charakter er spielt, aber ich möchte unironisch Richard Madden in einem guten Superman-Film als Gegenstück zu Robert Pattinson.
Ja, könnte funktionieren. Das Problem ist, dass natürlich dann alle immer Icarus vor Augen haben werden.
Ja, natürlich, aber alleine vom Optischen kaufe ich ihm einen jünger, also einen jungen, also quasi Superboy. Aber Clark Kent Superboy, also einen einfach jüngeren Clark Kent.
Ja, ja, nicht den Klon.
Hm? Genau, kaufe ich ihm ja ab.
Ich weiß nicht, ob ich ihm einen Clark Kent abkaufen würde. Mit Brille, okay, und Anzug.
Ja, 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 ich verstehe, ja.
Aber vielleicht kann er das auch, weiß ich nicht, müsste man halt im Casting sehen, aber.
Als Superman?
Hm.
Kaufe ich.
Ja.
Und dann mit Robert Pattinson? Come on.
Hm.
Gibt dem, ich meine, die sind beide gleich alt übrigens. Das habe ich nämlich schon mal nachgeguckt.
Ah, okay.
Gibt denen jetzt noch eine Schauspielerin an die Seite, die ungefähr im selben Alter ist.
Hm.
Und du hast Wonder Woman, Batman und Superman.
Naja, klar.
Kauf ich.
Ja.
Madong Seok als Martian Manhunter. Go for it. Go for it.
Wieder in der Gegenwart steht Icarus in einem Canyon und Cersei kommt zu ihm. Und er spricht ihr gegenüber sehr plakativ eine Zusammenfassung seiner Rolle in diesem Film aus. Amazing how things change over time. Und sie antwortet, maybe we're the ones who've changed. Und Icarus sieht wieder nachdenklich in die Ferne. Dann diskutiert er mit Cersei, mit der Frau, die er jahrtausende lang geliebt hatte. Und jetzt, wo wir seine ganze Geschichte kennen, erscheint das Gespräch in einem anderen Licht. Sie spricht sich für die Menschheit aus, wie Ajax es tat. Er sieht die Celestials aber als alternativlos, das Schicksal der Menschen als vorherbestimmt. Und sicherlich denkt er an Ajax, als er sagt, I don't want to fight Cersei. It will all end soon. Was Cersei sagt, dass es für sie kein Ende sein wird, dass sie einfach nur von den Celestials resettet werden würden. Was übrigens tatsächlich ursprünglich das Ende dieses Films hätte sein sollen.
Ach krass.
Mhm. Er sagt, er ist dankbar für das Leben, das er mit ihr hatte. Sie gehen wieder zu den anderen und unterwegs wird Cersei von dem Gefühl überwältigt, dass die Emergence begonnen hat. Macquarie rast mit goldenen Speedlines um die Erde. Ein Vulkan im Pazifik stößt schwarzen Qualm aus. Icarus verbindet sich mit dem Schiff. Cersei kommt zu ihm und er sagt, er wünscht sich, Ajak hätte sie nicht auserwählt.
Ich habe noch was übrigens, das habe ich vorhin vergessen.
Was denn?
Und zwar hier Brian Tyree Henry.
Ja.
Kann ich den bitte als Jon Stewart haben?
Als Jon Henry Irons.
Ja, Jon Stewart, das, was der mit seinen Ringen und so da macht.
Ach so, ja, ich dachte jetzt wirklich so an Schmied und Hammer und
okay. Stil. Nehme ich auch.
Ja. Cersei kommt zu ihm und er sagt, er wünscht sich, Ajak hätte nicht sie auserwählt. Dann geht er stumm zu den anderen und greift an. Er schießt auf Phaestos und damit ist der Vorhang gefallen. Die anderen Eternals sprechen die Wahrheit nacheinander aus. Cersei ist die Erste. Sie sagt, dass er Bescheid wusste, dass er sie die ganze Zeit im Unklaren gehalten hatte. Kingo spricht aus, dass Icarus die Emergence nie stoppen wollte. Im Gegenteil. Und Icarus gibt es zu. Er hatte die anderen lediglich vor den Deviants beschützen wollen. Druig benennt ihn als den Mörder von Ajak und auch das gibt er zu. Und er versucht sogar jetzt noch, all diese Entscheidungen als die richtigen zu präsentieren. Er wirft den anderen vor, sie wüssten ja gar nicht, wie schwer ihm das alles gefallen sei. Seine Taten, seine Lügen, sein Wissen um die Endlichkeit der Menschheit. Aber die Menschen würden, wenn sie von Tiamut erfahren würden, wohl nicht freiwillig sterben. Selbst wenn es langfristig ein Vielfaches an neuem Leben hervorbrächte.
Und ja klar, Chloe Zhao war nicht nur Regisseurin, sondern hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Natürlich ist das hier eine Pro-Choice-Debatte. Aber warum auch nicht?
Phaestos hält das für irrelevant, weil die Menschheit sowieso nicht vor dieser Entscheidung steht. Und er brüllt Icarus an, wie erbärmlich er sei. Und Icarus spricht mit einer soziopathischen Ruhe aus. I'm an Eternal. I exist for Arishem. So eine kalte Gleichgültigkeit ist sonst eher für künstliche Intelligenzen wie Hal oder GLaDOS reserviert. Aber er ist ja eine künstliche Intelligenz
ja.
In einem künstlichen Körper. Und mit derselben emotionslosen Grausamkeit sagt er Phaestos ins Gesicht, as do you. Und das sagt er ausgerechnet Phaestos, dem Familienvater. Und der erwidert, dass sein neu gewonnenes Wissen nichts ändert. Er würde es auch jetzt genauso machen. Er existiert nämlich nicht für Arishem, sondern für seine Familie. Dann kehrt Macquarie zurück, stolz Tiamut lokalisiert zu haben. Icarus schießt seinen Hitzeblick auf sie, bevor selbst ihre Supergeschwindigkeit den Raum lesen konnte. Kingo geht dazwischen und verschafft ihr die Gelegenheit zu fliehen. Er zielt mit seinen Fingerpistolen auf Icarus und sie haben ein Standoff. Icarus sieht, dass alle anderen gegen ihn sind und er will gehen. Aber Sprite schließt sich ihm an. Die anderen verstehen nicht warum, aber Kingo sagt, dass Sprite Icarus liebt und das schon lange. Aber auch er, Kingo, wird sich nicht gegen Icarus wenden. Denn eigentlich hat er ja recht. Sie können nicht einfach die Entstehung von Milliarden von neuen Lebensformen verhindern, bloß um die Menschen zu retten. Wobei er Icarus zwar bis ans Ende der Welt folgen würde, aber sich ihm jetzt trotzdem nicht anschließen wird, denn das würde erfordern, dass er die anderen verletzt. Und außerdem ist Icarus ohnehin stärker als sie alle zusammen. Auch Macquarie kann ihn nicht umstimmen. Und er verabschiedet sich, wie auch Karun, der etwas tränenreicher. Die anderen beratschlagen, was zu tun ist. Cersei will einen Weg finden, durch den Tiamut die Erde zwar nicht vernichtet, aber auch nicht selbst getötet wird. Und sie zweifelt an sich, an ihren Fähigkeiten als Anführerin. Fina spricht ihr Mut zu. Niemand hat die Menschen je mehr geliebt als Cersei. Und Ajak wird sich schon was gedacht haben, als sie Cersei auswählte, um die Verbindung zu Arishem zu erben. Und genau diese Verbindung will Phaestos jetzt nutzen, um den Unimind zu erzeugen. Und er holt den goldenen Orb aus Cersei heraus und nimmt ihn telekinetisch auseinander. Dann beginnt er mit der Arbeit und erschafft goldene Ringe, die die anderen Eternals jetzt zusammen mit ihren kryptonischen Superheldenkostümen anlegen. Icarus und Sprite sind mittlerweile am Vulkan angekommen und beobachten die Ereignisse. Dann kommt das Schiff der Eternals. Icarus betritt es, aber dort erwartet ihn nur Fina, die schon immer gegen ihn kämpfen wollte. Die anderen sind draußen und aktivieren die Ringe von Phaestos. Goldenes Licht strömt aus ihnen heraus und verbindet sie miteinander. Auch Fina. Das bringt Icarus dahinter. Er sieht zum Vulkan herüber, der plötzlich erlöscht. Icarus fliegt zu den anderen, packt Druig und schleudert ihn von sich. Dann entfesselt er seine gesamte Kraft, aber Macquarie kann die anderen davor bewahren, von ihrem eigenen Schiff erschlagen zu werden. Dann schnappt sie sich Icarus. Wollen wir doch mal sehen, ob Flash wirklich schneller als Superman ist. Und sie ist tatsächlich schneller. aber er ist stärker. Der Vulkan macht mit dem Ausbruch weiter und Cersei bekommt einen Geistesblitz. Sie bittet Phaistos, sie näher an Tiamut heranzubringen. Die anderen springen Macquarie zur Seite. Das ist das Superman vs. Justice League Szenario, das Snyder sich nie verdient hat.
Ja.
Und dann erscheint auch noch Crow.
Easy.
Macquarie greift ihn an, aber Crow ist stärker. Er will gerade Macquaries Kraft assimilieren, als Phaistos dazwischen geht und sie rettet. Und dann Icarus angreift und ihn mit goldenen Fesseln bindet, die ihn sogar daran hindern, seinen Hitzeblick einzusetzen. Athena kümmert sich so lange um Crow, der jetzt mit der Stimme von Bill Skarsgård spricht, der wohl am bekanntesten für die Rolle von Pennywise in den Remakes von vor ein paar Jahren sein dürfte, der aber auch in Hemlock Grove und sogar Deadpool 2 mitgespielt hat. Er ist der Sohn von MCU-Veteran Stellan Skarsgård, also Eric Selvig. Cersei will zu Tiamut, aber dann sieht sie Ajak, die sie natürlich sofort als Illusion von Sprite erkennt. Was sie übersieht, ist, dass Sprite direkt hinter ihr steht und sie ersticht, mit Tränen in den Augen. Aber auch sie wird überwältigt von Druig, der noch lebt, der ihr noch einmal Mut zuspricht. Nur sie kann es jetzt noch beenden. Athena kämpft weiter gegen Crow, aber der greift jetzt zu unlauteren Mitteln. Er nutzt die Essenz von Gilgamesch, die er ihm ja extrahiert hatte, und gibt sich jetzt als Gilgamesch aus. Er appelliert an ihre Liebe. Und sie ergreift seine Hand und lässt sich von ihm hochheben. Und dann entzieht er auch ihr die Energie. Aber das heilt sie von ihrem Mad Weary. Und sie erinnert sich wieder. Und sie zerschneidet Crow mit ihren Schwertern. Mit ihrer neu gewonnenen Erinnerung tritt sie hinaus zur Küste, wo ein gigantisches goldenes Objekt aus dem Wasser kommt und auf der anderen Seite der Insel noch eins und noch eins. Der Kopf und die kolossalen Finger des erwachenden Tiamut. Der immer noch gefesselte Icarus kann nichts als zusehen. Dann nutzt Cersei ihre Kräfte, um Materie zu verwandeln, aber nicht einfach nur einen Gegenstand, sondern die gesamte Vulkaninsel. Icarus reißt sich los und fliegt zu ihr. Seine Augen flackern golden auf, aber er kann es nicht. Er kann sie nicht töten. Er wird besiegt von seinen Erinnerungen an ihre Liebe. Von seinen Erinnerungen an die Jahrtausende zusammen. Die Musik schwillt zu einem besinnlichen Choral an. Und dann vollendet Cersei ihre Transformation der Insel. Und dann setzt der Unimind-Vorgang wieder ein. Und sogar Sprite, ja sogar Icarus werden Teil der Verbindung. Und Cersei transformiert die Insel über die Küste hinaus, transformiert die aus dem Wasser ragende Hand und den unter Wasser liegenden Rest von Tiamut. Der gesamte Riese wird zu weißem Marmor. Und der Rest ist Schweigen. Ein paar Möwen kreischen im Hintergrund, die Wellen schlagen gegen die Felsen, Icarus weint still. Es tut ihm leid. Und das spielt Richard Madden mit einer beeindruckenden Aufrichtigkeit. Cersei nimmt ihm seine Reue ab und ich auch. Und er fliegt los, verlässt die Atmosphäre der Erde und nimmt Kurs auf die Sonne, um in ihrem Fegefeuer gereinigt zu werden. Und damit macht er die Legende wahr, die auf seinem Namen basierte. Icarus, der zu nah an die Sonne fliegt. Cersei erklärt Phaistos, was passiert ist. Tiamut war Teil der Verbindung, war Teil des Unimind geworden. Druig und Sprite kehren zu den anderen zurück. Cersei bestätigt Sprite, dass Icarus fort ist. Aber sie hat auch ein Geschenk für Sprite. Mit der verbliebenen Kraft des Uniminds kann sie Sprite transformieren, so wie sie sonst nur unbelebte Materie transformieren konnte. Sie kann aus Sprite einen Menschen machen, der keine Kräfte mehr haben wird, der eines Tages sterben wird. Aber bis dahin wird sie endlich altern. Eine gute Lösung, denn altern wird Leah McHugh ja auch.
Ja.
Ein Epilog bei Phaistos Familie lässt die Eternals mit ihnen bonden. Aber auch wenn Athena seinen Sohn Jack mit ihrem Speer beeindruckt, Phaistos besteht darauf, dass Jack seine Probleme nicht mit Gewalt löst, sondern mit seinem Gehirn. Dann verabschieden sich Athena, Macquarie und Druig von ihnen, um mit ihrem Raumschiff ins All zu reisen, um andere Eternals auf anderen Planeten zu finden. Denn die Celestials benutzen ja noch weitere Planeten als Brutkasten für ihren Nachwuchs, das könnte man sich ja mal ansehen. Cersei verabschiedet sich von Sprite, die jetzt bei Kingo und Karun leben wird. Und dann trifft sie sich wieder mit Dane. Sie kann nicht mehr so tun, als sei sie menschlich. Und er sagt, er liebt sie, es ist ihm egal, was sie ist. Die beiden umarmen sich, und dann will er zur Abwechslung ihr ein Geheimnis verraten, denn auch er hatte die ganze Zeit eins. Seine Familie ist etwas kompliziert, also die, deren Siegelring Cersei ihm zum Geburtstag geschenkt hatte am Anfang des Films. Bevor er aber mehr sagen kann, erscheint Arishems Gesicht am Himmel und zieht Cersei zu sich. Keine Audienz auf der Astralebene diesmal, sondern physisch im Weltall. Er akzeptiert, dass sie Tiamut geopfert hat, um die Menschheit zu beschützen, aber er kündigt auch an, dass er zurückkehren wird, um dann zu entscheiden, ob die Menschheit das überhaupt verdient hat. In den Comics heißt so ein Verfahren Alpha Day. Dann verschwindet er und nimmt sie, Phaistos und Kingo mit. Und das ist eine sehr abgeschwächte Version vom ersten Drehbuchentwurf, in dem Arishem alle nicht gestorbenen Eternals entführt hatte, um ihnen das Gedächtnis schon wieder zu löschen und sie auf den Weg zum nächsten Planeten zu schicken, damit das Spiel von vorne beginnen kann.
Mhm.
Also die endgültige Version finde ich deutlich angenehm.
Ja.
Dane sieht ihr hinterher, dann setzt der Nachspann ein. Der wird unterbrochen von einer Szene, in der das Schiff mit Thena, Macquarie und Druig durch das Weltall reist. Sie haben erfahren, dass Arishem mit ihren drei Co-Eternals verschwunden ist. Aber sie treffen dann auch sofort auf Setup für kommende Filme, in der Form eines computeranimierten Pip the Troll, mit der Stimme von Stand-Up-Komiker, Sitcom-Schauspieler und Stimme von Remy in Ratatouille oder MODOK in MODOK, Patton Oswalt.
Ja.
Der wird uns als nächstes begegnen, wenn wir Sandman auf Netflix besprechen, da ist er nämlich die Stimme von Matthew dem Raben. Und Pip reist nicht alleine an, sondern er bringt jemanden mit. Eros von Titan, Bruder von Thanos, der gelegentliche Avenger, auch bekannt als Star Fox. Und der wird hier gespielt von Popstar Harry Styles. Das ist nicht sein Schauspieldebüt, das war bereits Dunkirk von Christopher Nolan, wo ja auch schon Barry Keane, also Druig, mitgespielt hatte. Jim Starlin, der neben Thanos auch Pip und Lilith Wars erfunden hat, gab Oswald und Styles seinen Segen. Starwing und Pip bieten ihre Hilfe an, um die Eternals zu retten, die von Arishem entführt wurden. Und nach dem Nachspann erfahren wir dann mehr von Danes Familiengeheimnis. Wie in den Comics hat er auch hier ein Schwert geerbt, das als Ebony Blade bekannt ist.
Ich musste es googeln. Also eine Sache musste ich googeln.
Wer da jetzt mit ihm spricht?
Wessen Stimme das ist.
Ja. Vielleicht sage ich nochmal gerade, was die Szene ist. Er öffnet die Kiste, in der das Schwert ruht. Ein Wispern erfüllt die Luft, vermutlich um den bösen Einfluss des Schwertes zu zeigen. Und schweren Herzens will er die in Bandagen gehüllte Klinge berühren, weil er sich nicht anders zu helfen weiß. Und dann wird er angesprochen. Sure, you're ready for that, Mr. Whitman. Und der Besitzer dieser Stimme ist nicht vor der Kamera und es steht nicht mal im Nachspann, aber es ist niemand anderes als Mahershala Ali, Blade, der ja bereits angekündigt wurde als Schauspieler der MCU-Version von Blade.
Oh, und ja.
Was macht er hier? Also bisher ist nicht abzusehen, dass MI-13, die Superheldenregierungsbehörde aus den Comics, zu der sowohl Dane als auch Blade gehörten, im MCU existiert.
Mhm.
Und das lässt jetzt fast glauben, dass Blade nur hier ist, weil das Schwert Ebony Blade heißt. Also, falls dem so ist, eine Verbindung nur wegen des Wortes Blade zu konstruieren, ist schon für sich genommen etwas bizarr. Aber dass der in diesem Zusammenhang genannte Begriff Ebony im amerikanischen Raum gelegentlich als Bezeichnung von People of Color verwendet wird, das finde ich schon ein bisschen cringe.
Hm.
Also, zwar wurde das Schwert schon beim Kampf gegen Vampire eingesetzt, aber soweit ich weiß, nie von Eric Brooks. Nur von Augustin Dulac, einem Nachfahren von Lancelot, der mal eine Zeit lang ein Vertretungs-Black Knight war. Mittlerweile ist die Rolle aber wieder an Dane Whitman übergegangen und an dessen Tochter Jackie, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Also, die Folge ist lang genug und er ist ja zumindest in diesem Film nicht mehr wirklich wichtig.
Ja.
Darum schlage ich vor, die Comic-Historie des Black Knight in den Comics auf den nächsten Film zu verschieben, in dem er auftaucht.
Vielleicht wird's ja Blade.
Ja, vielleicht.
Ja.
Denn ein im Nachspann auch nochmal in Worten angeteastes Eternals will return ist noch lange nicht absehbar. Konkrete Arbeit daran ist zumindest nicht an die Öffentlichkeit gelangt, falls sie überhaupt schon stattgefunden hat.
Mhm.
Denn Eternals 1 ist an den Kinokassen leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ich glaube, den nächsten Film, wo wir etwas, wenn überhaupt was von denen sehen werden, ist Thor. Behaupte ich jetzt mal.
Wäre möglich, rechne ich aber nicht mit.
Nö. Aber es wäre halt das erste Logische, wo ich sage, okay, die könnten jetzt da nochmal auftauchen. Oder erwähnt werden oder sonst was.
Ja. Das Problem ist halt einfach, dass sich nicht genug Leute davon überzeugen konnten, dass der Film bedeutend besser ist als sein unverdienter schlechter Ruf.
Ja.
Der ist halt bloß nicht massenkompatibel genug, aber das ist doch echt kein Problem.
Ja, ja.
Die Laufzeit ist 2,5 Stunden, der Plot ist keine fadenscheinige Rechtfertigung dafür, einfach bloß Action-Setpieces aneinander zu reihen. Stattdessen bringt er diese kosmischen Götterfiguren in mehr als einer Hinsicht down to earth. Der Film hat dazu halt einen sehr diversen Cast, die sympathischsten Figuren sind ausnahmsweise nicht die weißen Kurten-Cis-Männer. Im Grunde wie Shang-Chi.
Ja.
Aber mit um einiges mehr Charaktertiefe und deutlich weniger Kung-Fu. Stattdessen schafft es Eternals einen Balanceakt zu schaffen zwischen Tiefgang und Action.
Ja.
Also Zhao wusste, was für ein Sprachrohr sie mit einem MCU-Film hat, wie viele Millionen Menschen diesen Film sehen werden. Also nutzte sie es, um das MCU um bisher vernachlässigte Elemente zu erweitern. Sehr starke Rollen für People of Color und für Frauen. Einen MCU-Superhelden, der nicht hetero ist. Eine takt- wie stimmungsvolle Sexszene, die ohne pornöse Elemente den Film und seine kosmischen Gottheiten in einer für die meisten Menschen nachvollziehbaren Körperlichkeit erdet. Ganz anders als Tony Starks Verführung der Reporterin in Iron Man 1. Und Zhao nutzte dieses Sprachrohr, um uns die in der Pandemie etwas aus dem Rampenlicht verrutschte globale Erwärmung wieder ins Bewusstsein zu rufen. Denn auch wenn in unserer Realität keine außerirdischen Monster in Gletschern schlummern, die durch ein Schmelzen der Polkappen befreit werden, so sind die doch nur eine Metapher für die tatsächlichen Gefahren für die Menschheit, die eine Erwärmung der Temperaturen auf der Erde mit sich bringt. Aber indem Zhao sich für diese Metapher der Alien-Monster entscheidet, kann sie Argumente, die sonst bei Fridays for Future und Extinction Rebellion auf Transparenten stehen, mit Justice League-Versatzstücken kombinieren, die sich gegen einen unvorstellbar großen roten Alien-Gott und sein Kind, das in der Erde wie in einem Ei ausgebrütet wird, auflehnen. Also dieser tatsächlich funktionierende Spagat zwischen Unterhaltung und Tiefgang ist genau das, was Hollywood 2021 gebraucht hat. Ich fürchte nur, Chloe Zhao war einfach ihrer Zeit voraus. No Way Home hat beim gleichen Budget das Fünffache eingespielt. Also beide hatten 200 Millionen Dollar gekostet. Und klar, Spider-Man war schon immer der größere Name und wird es immer sein. Aber trotzdem überlegen sich Filmstudios natürlich, wie und wo sie ihr Geld jetzt investieren. Shang-Chi und Eternals waren vom Einspielergebnis näher aneinander. Shang-Chi hat nur 30 Millionen mehr eingespielt.
Das kann ich nicht verstehen.
Allerdings war Shang-Chi auch 50 Millionen Dollar billiger gewesen als Eternals. Und natürlich fällt es auch ins Gewicht, dass Eternals nicht in China, Saudi-Arabien, Katar und ein paar anderen Ländern aufgeführt wurde. Teils wegen Phaistos Ehemann, teils wegen Vorwürfen von Blasphemie. Und ich finde gut, dass Marvel hier keine Kompromisse eingegangen ist. Aber das Einspielergebnis wird halt trotzdem mit dem von Filmen verglichen, die dort gelaufen sind. Also mit anderen Worten, Eternals war wirklich nicht der Totalausfall, als der er von Kritikern gerne dargestellt wird. Eine Fortsetzung ist aber leider trotzdem nicht in Reichweite. Und das finde ich schade. Ich finde den Film wirklich großartig.
Ja.
Eine absolute Offenbarung. Also Into the Spider-Verse nicht mitgerechnet, ist Eternals in meinen Augen handwerklich der beste Marvel-Film mit den schönsten Bildern und es ist zugleich der mutigste MCU-Film und hat dann auch noch so einen unfassbar guten Cast.
Ja, ich widerspreche dir echt nur ungern, ne? Weil ich den auch echt gut fand. Aber ich sehe ihn halt nicht so weit oben wie du. Weil ich sehe den um Batman 66 rum.
Oh, so weit unten?
Ja.
Ich sehe den halt echt beim Winter Soldier, ne?
Ja, sehe ich ihn halt absolut nicht. Also ich sehe ihn sogar weiter unten. Das mit Batman 66 ist ein Kompromiss von mir.
Also klar, ein paar andere Filme sind unterhaltsamer, aber...
Ja, eben.
Aber...
Ich finde, dass der eben nicht nur unterhaltsam ist, sondern eben auch künstlerisch wertvoll.
Ja, aber da bin ich ehrlich, ich find's toll. Aber es ist mir egal. Hm. Nur weil der Film jetzt irgendwie künstlerisch wertvoll ist, muss ich den nicht auf Platz 2 schieben. Oder auf 3.
Er ist ja, ich sag ja, er ist nicht nur künstlerisch wertvoll. Er ist ja wirklich, er ist handwerklich großartig. Er ist Kunst. Er hat eine Aussage. Und er ist unterhaltsam. Und er hat super Schauspieler.
Ja.
Also das ist ja mein Argument. Das ist die eierlegende Wollmilchsau als Film.
Also ich kann nur sagen, du kannst jetzt so viel reden, wie du willst. Ich werde meine Meinung nicht ändern.
Ja, klar. Ganz konkret, was würdest du denn für einen Platz sagen?
Also wenn ich jetzt wirklich ohne den Kompromiss, dann wäre er über Snowpiercer unter Iron Man.
Puh, 26.
Ja.
Ich sag 2, hätten wir 28, hätten wir 14.
Aber so, und jetzt kommt halt der Punkt, warum ich nicht gesagt habe 14. Einfach weil Iron Man 3 für die Figur von Iron Man so ein guter Film ist, kann ich ihn nicht darüber akzeptieren.
Ja. Iron Man 3 ist halt Iron Man Zero Mission. Ja. Mit Zero Suit Tony Stark.
Richtig.
Ja, aber also ich sehe ihn halt als Verbindung aus American Splendor und Blade 2. So bescheuert das klingt. Weil er halt einerseits diese künstlerische, fast schon Arthouse American Splendor Art hat, aber gleichzeitig Action und sogar Blade.
Ja. Aber das ist es halt nochmal. Ich meine, wir sind uns beide einig, dass MCU hat schwache Filme, aber keine schlechten Filme. So, aber was das MCU hat, sind halt Filme, wo ich sage, die werde ich nochmal gucken. Und Eternals gehört nicht dazu.
Oh, bei mir schon. Gerade weil der nicht alle 30 Sekunden irgendwelche doofen Pointen bringt.
Ja, darum geht's auch gar nicht, aber die Eternals sind jetzt keine Figuren, wo ich mir nochmal einen Film angucken wollen würde. Weil es geht ja für mich bei diesem kompletten Podcast rein um Entertainment.
Ja, mir halt nicht, ne?
Ja, aber da gibt Eternals mir halt nichts. Da gibt mir ein Winter Soldier, Shang-Chi, Doctor Strange, Iron Man 3 gibt mir da halt mehr. Und selbst ein Civil War und selbst Guardians of the Galaxy gibt mir mehr.
Ich weiß, du hast Guardians of the Galaxy.
Ja, ja, aber es ist halt nach wie vor kein schlechter Film. Aber Eternals kann ich verdammt gut mit Guardians of the Galaxy vergleichen. Ich finde ihn okay. Also es sind beides gute Filme. Aber es sind keine Filme, die ich jetzt so hoch anrechnen würde.
Kriegen wir es als Kompromiss hin, den dann halt unter Iron Man 3, aber zumindest über den Donnercut zu schieben?
Es tut mir im Herzen weh, aber können wir machen.
Okay. Also Platz 15.
Ich meine, ich quitte eh den Podcast, sobald Superman aus den Top 10 raus ist.
Du meinst den ersten Christopher Reeve?
Ja.
Hui.
Zwei Filme haben wir noch, die halt drüber gerankt werden dürfen.
Ja.
Das ist so ein bisschen Bullshit, meine Argumentation. Aber wenn ich so halt auf die Liste gucke, das erste, was ich sehe, sind Platz 1 bis 15. Und da irgendwann dann nicht mehr Christopher Reeves zu sehen, tut so ein bisschen weh. Weil es gibt so Helden, die haben ein Casting, wo die Leute sagen, es wird niemals was Besseres geben. Tony Stark, Wolverine. Und Christopher Reeves gehört halt dazu. Es wird für mich nie einen besseren Superman geben als Christopher Reeves.
Reef.
Ja, ich sag immer Reeves.
Nicht Reeves.
Ich sag immer Reeves. Außer natürlich Chris Evans kriegt irgendwann die Rolle, aber.
Ja. Ja, ich bin ja auch großer Fan von Superman 78. Ich find's nur interessant, dass Eternals halt wirklich mehr macht. Und dann halt trotzdem noch unterhaltsam ist. Also ich finde den unterhaltsam.
Er ist unterhaltsam. Keinesfalls, also versteh mich da nicht falsch.
Hm.
Aber mir fehlt irgendwas in Eternals, was ich dir nicht sagen kann, was es ist.
Hm.
Aber irgendwas fehlt da. Es fehlt mir dieser Superman steht vorm Spiegel und hat diesen Monolog. Also dieses hier, du weißt, welche Szene ich meine. Er will Lois gerade sagen, dass er Superman ist. Diese Szene.
Ach, das jetzt, ja. Hm?
Sowas fehlt mir in Eternals. Da ist dieses eine bisschen fehlt mir.
Ja, aber dass Icarus das nicht hat, ist ja gerade relevant, weil er eben nicht menschlich ist.
Ja, das verstehe ich auch und mir geht's auch nicht um Icarus im Allgemeinen.
Ach so, okay.
Aber mir geht um dieses eine Ding, was Eternals nicht hat. Ich bin bei dir, dass es ein guter Film ist, aber da fehlt was.
Ja, ich sag mal, wir haben halt auch eine sehr toplastige Liste. Also wir haben ja wirklich selbst in die 90er rein noch Filme, die wir mögen.
Ja,
also,
eben.
Ich mag 96, du magst 97. Also ich mag Suicide Squad, The Suicide Squad und du magst Turtles 2.
Ja, eben.
Aber auch sowas wie Heavy Metal hat ja sogar noch Qualitäten und der ist auf Platz 99.
Ja, überleg mal, wie wir über die erste Hälfte von Man of Steel reden.
Ja.
Selbst Man of Steel hat seine Momente.
Ja.
Selbst 79, Asterix bei Cleopatra, hat ja seine Momente.
Mhm.
Also, wie gesagt, viele Filme sind auch einfach nur so weit unten, weil sie nicht so gut sind wie die Filme darüber. Aber
ja,
die sind halt dadurch nicht scheiße.
Ja.
Guck dir zum Beispiel, ich meine, der Dragon Ball, den koreanischen. Ich fand den gut. Für das, was er ist.
Ja.
Oder Moment, muss ich kurz gucken. Blade Trinity. Also selbst über den Film gibt es Sachen, gute Sachen, die ich erwähnen könnte.
Mhm.
So, also es gibt nur wirklich wenige Ausnahmen, wo der Film wirklich scheiße war. Und das waren halt die letzten mittlerweile 4 Plätze.
Ja.
Weil selbst Cats hat seine Momente.
Ja.
Ich kann aber immer noch nicht glauben, dass wir Garfield und Cats unter Dragon Ball Evolution gerankt haben.
Ich kann's glauben. Aber ich find's halt echt lustig, dass Garfield, Cats und Catwoman 3 Plätze hintereinander sind.
Ja. Oh Gott. Die drei Katzenfilme.
Mhm.
Ist aber auch eine komische Trilogie, ne?
Ja. Wobei Cats und Catwoman wirklich gut zusammenpasst.
Ja, gut, ja. Ah, na gut.
Ach, die nächste Bonus-Episode wird Spider-Man No Way Home sein. Ich hoffe, dass das etwas schneller geht als die Folge zu Eternals.
Ich werde den auf jeden Fall noch mal gucken, bevor wir ihn besprechen.
Hm. Wir hören uns auf jeden Fall. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Wir haben ja schon mal in einer Folge darüber geredet, Jack Kirby ist war so ein guter Mensch.
Da haben wir in dieser Folge drüber geredet, das war das Intro zu diesem Film.
Ach so.
Ist schon ein bisschen her, okay. Ja.
Ja, ich merk's.